auf Aufnahme?
Hast du auf den Aufnahme gedrückt?
Oh. Genau. Ja, hallo Basti.
Hallo Dirk.
Ja,
wie ist es so ergangen in der Zeit?
Ja, so wie muss, ne?
Schlechten Leuten geht es immer gut.
Genau.
Ja, irgendwie ist wieder Geekstammtisch. Wir sind jetzt irgendwie von hinreichend vielen Leuten genervt worden, dass es ja irgendwie lange keinen Geekstammtisch gab.
Ja, jetzt sind wir ja aber auch wieder im alten Büro.
Genau.
Deswegen, da kann man wieder richtig Geekstammtisch machen.
Genau.
Und dann hat der Basti direkt ein paar Leute angerufen und einmal ganz kurz die Leute.
Ja, immer ein bisschen Ruhe hier hinten, genau, dass man sich ein bisschen besser unterhalten kann.
Genau, und dann hat der Basti direkt noch ein bisschen rumgefragt im Netzwerk, wer denn potenziell Lust hätte. Zu Gast ist heute der Stefan. Hallo Stefan.
Hallo.
Und mit dir gucken wir mal, ob das mit dem Podcast noch klappt. Wollen wir mal ein bisschen sprechen, was du so machst. Warum es spannend ist, mit dir zu reden.
Ja.
Stell dich doch einfach erstmal für die Hörer vor.
Mein Name ist Stefan Wintermeyer. Ich bin Geschäftsführer der MUMA GmbH. Ich komme aus Neuwied bzw. Koblenz. Und ja, ob es spannend wird, weiß ich noch nicht.
Ich glaube schon.
Da bin ich ziemlich, ziemlich sicher.
Was macht ihr?
Hauptsächlich Ruby on Rails, Phoenix, Web Performance. Das sind so die Themenschwerpunkte und da hauptsächlich Feuerwehreinsätze.
Okay. Ja, das klingt ja schon sehr spannend.
Ja, genau. Das ist
doch. Ja. Seit wann macht ihr das?
Ruby on Rails, glaube ich, seit 8 Jahren.
Plus okay. Minus,
sowas ja. In dem Dreh. Ich habe damals das erste Ruby on Rails Buch oder das damals bekannteste Ruby on Rails Buch in Deutschland geschrieben. Mittlerweile sind ja technische Bücher in Deutschland nicht mehr hip genug.
Ja.
Oder es gibt keine Verlage mehr oder wie auch immer. Aber damals war das das erste und ich wurde dann auch nochmal neu aufgelegt. Wie auch immer, das war Rails 3.2, hat sich geringfügig was getan in der Zeit.
Oh ja, das ist allerdings richtig. Ja. Okay, also Rails schon so ein ganz starkes Ding bei dir und bei euch.
Definitiv, ja. Rails ist Butter und Brot.
Okay. Ja, ist ja schön zu hören, dass es immer noch Butter und Brot sein kann.
Ja.
Ne? Man hat manchmal das Gefühl, das macht ja eigentlich gar keinen
Sinn. Das ist ja gar nicht mehr cool genug.
Genau, alle wollen nur noch Elixir machen oder Elm oder so und dieses Ruby on Rails
oder ist irgendwie Go oder
raus. Also ja. Dazu muss man sagen, ich bin auch Ruby on Rails Entwickler, auch schon seit langer Zeit. Mich freut das zu hören.
was ist so dein Background? Hast du irgendwie Informatik studiert oder wo bist du da?
Nee. Ich habe Abi.
Du hast direkt in die
korrekt
direkt in die Arbeitswelt.
Also ich war auch mal kurz in der Uni. Hat mir nicht so gefallen.
Hast gesagt.
Ja.
Wie sagt der Tim Prittloff immer hier, ein erfolgreich abgebrochenes Hochschulstudium vorzuweisen,
genau.
Muss man als ITler ja scheinbar haben. Ja gut, hätte sein können, dass man jetzt nicht wusste ich jetzt nicht genau, was da der Hintergrund ist, aber cool. Ihr macht aber neben Ruby, sagtest du, oder Rails ja auch Phoenix, auch als Feuerwehrprojekte, weil das ist ja
Ich hoffe, jedem hier im Raum und den Zuschauern, sage ich schon, Zuhörern ist bewusst, es gibt deutlich mehr Ruby und Rails als Phoenix Elixir-Projekte.
Ja. Da musst du vielleicht auch gerne noch ein bisschen ausholen, was das überhaupt ist. Und
Erzähl doch noch mal kurz, was dieses Phoenix und diese Elixir ist und warum das auch spannend ist vielleicht.
Okay, warum das? Also es ist auch ein Framework. Das ist, es hat Ähnlichkeit mit Ruby on Rails von der Grundidee. Mhm. Und allein der Satz, den würde ich jetzt am liebsten schon direkt wieder streichen, weil da will ich Dutzende E-Mails für bekommen. Das Core-Team hat viele Entwickler, die früher mit Ruby on Rails ihr Geld verdient haben oder ihre Zeit verbracht haben.
Ja.
Und irgendwann an die Grenzen gestoßen sind. Und denen hat das denn so wehgetan, dass sie einfach mal gerade eben ein neues Framework geschrieben haben, wie man das halt so macht in der EDV.
Ja.
Und das wuselt jetzt so, ich habe es nicht genau im Kopf, aber so gefühlt seit 3 Jahren im Internet rum. Der José Valim hat erst die Programmiersprache dazu erfunden, also Elixir. Und dann hat der Chris McCord, dem ging das mit Rails besonders auf den Nerv, dann darauf das Framework gesetzt.
Ja.
Beides ganz klar Überflieger in der Programmierung. Die sind also auf deutlich anderen Sphären unterwegs als zumindest mal ich. Weiß nicht, wie es bei euch ist.
Ja, definitiv. Da will ich mich jetzt auch nicht mit vergleichen. Also ich meine, José, der war oder ist ja im Rails Core Team oder war zumindest ja im Rails Core Team. Device kennt man ja auch, wo er auch irgendwie
mal. Ist er immer noch bei Platformatec, ne?
Genau, ja. Ist er immer noch seine Firma, genau. Und Device haben die so gemacht, das ist wahrscheinlich so wohl das bekannteste Stück Ruby-Rails irgendwie Technik. Bei Chris bin ich mir gerade nicht so sicher, wo der. Kommt der auch da aus dem Umfeld? Das weiß ich gerade gar nicht so genau.
Also, ich weiß, dass er mit Ruby und Rails sein Geld verdient hat, 100%. Und ich habe jetzt die genaue Geschichte schon wieder vergessen.
Ja, das die sind auf jeden Fall stark dadurch beeinflusst, haben ja auch, also José hat ja irgendwie, ich glaube, mehrere Jahre lang ja auch intensiv Rails kontributiert. Also das merkt man ja dann auch schon, wenn man sich die Sprache anguckt. Aber
wobei, also auch das wieder für so einen Satz, da wirst du gescheinigt.
Ja, ist das so?
Ja, weil das eine ist eine objektorientierte Programmiersprache, ja. Das andere ist eine funktionale Programmiersprache. Hm. Klar, die benutzen beide Buchstaben, aber ansonsten war es das auch schon. Man darf nicht den Fehler machen, wenn man sich Elixir-Code anguckt, zu sagen, naja, das ist ja ganz einfach.
Nee, das wollte ich gar nicht unterstellen. Also ich wollte mehr auf das Look and Feel hinaus, was schon sehr
aber auch nur das Look wahrscheinlich.
Anmutet.
Selbst auch das Feel ist ja schon dann anders. Ne?
Ja, korrekt. Das ist denn so ein Fehler, dem ich selber aufgesessen bin, dass man am Anfang denkt, naja, das ist ja wie Rails, nur eine andere Programmiersprache, ein bisschen schneller. Nicht so.
Ja.
Also da wird nach meiner Sicht nach ist Rails in vielen Sachen stringenter, was mir persönlich auch besser gefällt. Also ich mag ein Framework, was mir ganz klare Bahnen vorgibt und sagt, hier, bleib bitte auf der Schnellstraße und nicht irgendwelche Feldwege nehmen. Und Phoenix ist da ein Stück lockerer. Ich kann trotzdem weiterhin auf der Schnellstraße bleiben, das ist das, was ich gerne mache. Aber ich werde nicht für den Feldweg wirklich bestraft. Für mich ist das mehr eine Sache, dass ich bei Rails gelernt habe, dass dieses Stringente in großen Programmierteams einfach sehr, sehr praktisch ist. Also je stringenter man sowas aufzieht, desto einfacher kann man neue Leute mit onboarden und desto leichter kann man auch mal extern ein Team mit reinholen für eine kurze Zeit.
Ja.
Und damit habe ich einfach gute Erfahrungen gemacht.
Was meinst du mit Stringenz? Meinst du so Konventionen, die irgendwie stärker sind?
Ja, Naming
oder?
Conventions und so weiter.
Okay.
Da ist Rails ein Stück strenger.
Hast du da?
Okay. Also in einem aktuellen Projekt merkt man das halt auch mal wieder. Ne? Wenn man versucht, da so ein bisschen dran vorbeizuarbeiten, an dem, was Rails so vorgibt, dann kommt man ganz schnell in so einen Bereich, der schon Schmerzen verursacht.
Ja, definitiv.
Das muss man sich dann auch immer gut überlegen und gut argumentieren können, warum man...
Immer zwei Sachen. Ne? Du musst halt sehr genau wissen, wie Rails funktioniert, damit du überhaupt vernünftig drumherum kommst, und dann tut es meistens trotzdem noch weh.
Genau. Also das kann dann trotzdem ja auch ein Argument sein, das zu tun, aber das muss gut überlegt sein. Das ist bei Phoenix auf jeden Fall eher, also man kann das halt einfach machen, ohne dass man quasi abgestraft wird, ja?
Es wird weniger, also man hat langfristig die gleichen Probleme, die man auch mit Rails hat, wenn man sowas macht.
Ja.
Es ist nach meiner Ansicht nach, oder das, was ich bei Kunden sehe, ist, den meisten Menschen fällt es sehr schwer, 100% restful zu denken.
Mhm.
Das klassische Beispiel ist immer, mache ich jetzt eine Session-Resource, oder viele Leute fangen dann irgendwie an, im Users-Controller irgendwie ein Login einzubauen. Und das ist der falsche Weg. Und da kann ich mir am Anfang von so einer Applikation quasi innerhalb der ersten Woche schon beliebig viele Steine reinbauen, die ich für den Rest immer mitschleppen muss.
Ja.
Natürlich kann ich mal refactoren und so weiter, aber das sind so für mich so Klassiker. Und ich kann es verstehen, es ist nicht leicht. Mir fällt es, also gib mir einen Hammer und ich mache dir aus jedem Problem einen Nagel. Das ist einfach ein Talent, was ich habe, und deswegen fällt mir das nicht so schwer. Aber ich sehe es bei 99% meiner Kunden, dass es nicht stringent durchgesetzt wird. Und das tut fast, also nee, nicht fast, das tut immer weh.
Ja. Aber das ist jetzt kein spezifisches Phoenix-Problem, oder? Weil in Rails schaffen das Leute ja auch.
Ich sprach jetzt von Rails.
Also okay, okay. Also, okay.
Aber das ist so ein, für mich so ein Klassiker. Also ich kann fast schon mit einem Blick in das Controller-Verzeichnis sehen, wie groß die Probleme sind. Ah. Da muss ich mir gar nicht die Tests für angucken.
So, wenn hoffentlich welche da sind und so. Dann in den Tests auch noch gucken, keine da sind.
Das geht dann ist, schnell. Ist ja nicht so, dass wir alle immer nur perfekt und super sauber. Deswegen möchte ich da nicht mit Steinen aus dem Glashaus rausnehmen.
Nee, genau, das also, ist ja halt genau, ja, aber das schnell gesagt. Genau, das ist aber ja auch wahr, ne? Das kennt man ja, aus eigenen Baustellen. Und wenn du sagst, du bist spielst öfters mal Feuerwehr, dann kommt man ja auch mit potenziell sehr vielen, sehr unterschiedlichen Umgebungen so in Kontakt. Und da ist natürlich die Spannbreite natürlich dann ebenso hoch wie was Codequalität allgemein, Testing und ähnliches anbelangt.
Und auch von den Tools, die eingesetzt werden. Also ob das jetzt, sagen wir mal, Memcache ist noch dazu oder noch irgendein Queuing-System. Das ist so ein Klassiker bei Rails, dass man mittendrin irgendwann so ein ganzes Sommelsurium an verschiedenen Tools hat, die man dann idealerweise irgendwann auch mal clustern muss. Mhm. Und dann wird es schon komplexer. Dann weiß schon häufig nicht mehr der rechte Programmierer, wo man beim linken Programmierer irgendwas verstellen kann. Also nicht beim Programmierer, beim Code. Und dann wird das mal gerade eben alles auf AWS rausgepusht, weil da ist ja alles einfach. Mhm. Und das ist dann nicht mehr irgendwo einfach. Und ich spreche jetzt mal gar nicht von Deployment-Problemen. Also ich glaube, da sind wir uns einig, Deployment und Rails ist ein schwieriges Thema.
Ja, sobald man über den einzelnen Server, womit man mit Capistrano Sachen hinschiebt, da hinaus geht, dann wird es halt echt
selbst wenn man, dünn. Also was mir schon auf den Nerv geht, allein schon das Capistrano aufsetzen, das macht man halt auch nicht jeden Tag. Also ich mache das nicht jeden Tag. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo dran bin, dann muss ich mir das wieder von neuem durchlesen. Weil es ist nicht so einfach, dass man es errät. Mhm. Und
ja, da hat sich in der letzten Zeit dann auch wieder die Version geändert, dann sind irgendwelche neuen Sachen gekommen und dann muss man
das
sich
macht man auch gar nicht mehr so, das ist doch jetzt so.
Genau. Und das, genau. Die Plugins funktionieren nicht mehr, ja. Und welche dieser Probleme ist dann deiner Meinung nach in Phoenix besser gelöst? Also
ganz klar, Deployment in Phoenix ist ein Traum.
Ja, beschreib doch mal, wie das dann funktioniert. Das würde ich gerne.
Dazu muss ich,
hol ruhig aus.
Hol so weit aus, wie du ausholen musst. Okay, da muss ich ja mal aufpassen, dass ich nichts erzähle, wo man merkt, dass ich eigentlich gar keine Ahnung habe. Es gibt im Phoenix und im Elixir gibt es ja einen sogenannten Beam. Das ist so eine Art Kern. Und dieser Kern beschäftigt sich oder regelt alles. Mhm. Und man sagt in diesem Beam eigentlich nur, guck mal, hier ist eine neue Version. Und dann kann er das im laufenden Betrieb, also Hot-Deployment-mäßig, ausrollen, indem er die einzelnen Funktionen, die sich verändert haben, austauscht. Das geht deshalb, weil in Elixir die Funktionen an sich keine Seiteneffekte haben. Mhm. Und deswegen geht das bei dieser funktionalen Programmiersprache. Das würde bei Ruby nie funktionieren. Ich kann also wir programmieren momentan sehr viel an wutuf.de. Da kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf. Und da ist es so, dass wir im Schnitt momentan 10-mal am Tag deployen. Und wir haben die letzten 4 Wochen nicht eine Millisekunde Downtime gehabt. Mhm. Und das ist ein extrem angenehmes Gefühl. Das ist so, dass ich habe es auch da wieder bei Kundenprojekten, aber auch bei meinen eigenen Projekten bei Rails. Es ist oft so, dass man sich überlegt, deploy ich jetzt oder deploy ich nicht? Mache ich das vielleicht lieber morgen? Und nehme noch irgendwas anderes mit rein, um den Schmerz möglichst klein zu halten. Und bei Phoenix ist es wirklich so, du haust das raus und fertig. Und das ist mental einfach schon eine ganz andere Geschichte.
Ja, wie kommt dann der neue Code auf die Maschinen?
Den musst du genauso deployen wie mit anderen. Also,
ah, okay.
Keine Ahnung. Mit irgendeinem Tool, was du dafür einsetzt, im Idealfall Continuous Integration mäßig.
Okay.
Aber das ist, also, das muss jeder selber entscheiden.
Ja, aber im Grunde irgendwie auf die Maschine connecten und dann da
genau.
Dinge tun, wie man sie sonst auch.
Das ist halt tatsächlich ja relativ einfach, weil dadurch, dass du, also, oder sagen wir mal so, der klassische Weg ja, also das kommt ja alles aus der Erlang-Welt ja im Endeffekt, das ist ja weder was von Phoenix noch was von Elixir irgendwie neu erfunden hat. Also Beam ist ja die Runtime-Umgebung im Prinzip, wo das halt drauf läuft. Und das, was die halt relativ schön machen, was man halt in der Ruby-Welt halt eigentlich nicht macht, ist halt so komplette self-contained Packages zu bauen, wo halt alles drin kompiliert ist, wo alle Abhängigkeiten drin sind und du im Prinzip halt einen Tarball irgendwo hin kopierst, den auspackst. Entweder startest du den dann komplett oder benutzt halt dieses Hot Code Reloading Feature, um halt dann diesen Upgrade-Prozess quasi zu machen. Aber du hast halt nicht dieses Capistrano Feeling, du checkst, kopierst indirekt ein Shell-Skript irgendwo hin, das dann von GitHub Code runterzieht, dann erstmal nochmal ein Bundle-Install macht, dann die Assets kompiliert und dann vielleicht irgendwie noch Tasks ausführt, um dann den Passenger neu zu starten, um dann vielleicht irgendwann die neue Version halt auszuliefern. Das ist halt alles im Prinzip halt weg. Das macht es halt deutlich kontrollierbarer. Und das ist wahrscheinlich der Weg, den ihr da auch geht an der Stelle.
Also dazu muss man im Vorfeld sagen, oder dazu muss man wissen, dieses Erlang-Konstrukt ist wahnsinnig stabil. Das ist heute auch, ich weiß nicht, ist es 20 Jahre alt oder fast? Also es ist sehr, sehr alt.
Ich glaube sogar älter, würde ich jetzt mal schon vermuten.
30 Richtung vielleicht?
Oh, es ist auf jeden Fall sehr alt.
Es ist sehr alt. Ich hatte mir vor ein paar Jahren, ich hatte früher mit Voice-over-IP-Telefonanlagen zu tun, mir Erlang schon mal angeschaut, weil es da sehr häufig benutzt wird in verschiedenen Situationen und habe aber dann schnell aufgegeben. Das war jetzt, also Erlang ist jetzt keine Programmiersprache, die mir wirklich Spaß macht. Mhm. Bei Elixir hat es auch lange gedauert. Und ich merke heute noch, dass bevor du sowas wirklich fühlst, brauchst du im Endeffekt Jahre.
Ist das die Schwierigkeit, weil du so drin bist in Ruby und diesem OO-Denken, ist da die Schwierigkeit, in diese Elixir-Welt richtig reinzukommen?
Von 86 ist das.
86.
Also 30 Jahre war richtig.
Ziemlich, ja, genau. 30.
Okay. Wahnsinn. Ne? Ja, also natürlich mein größtes Problem ist, dass ich aus der Ruby-Welt komme und immer wieder objektorientiert denke.
Ja.
Und das passt bei Elixir nicht.
Ja.
Und mein zweitgrößtes Problem ist, dass ich immer wieder wechseln muss.
Ja.
Wenn ich in einem Kundenprojekt bin, dann mache ich was mit Rails, einen Tag später mache ich dann wieder was mit Phoenix. Und das fällt mir in meinem Alter schwer. Das mag bei den jungen Leuten anders sein, aber ich kann nicht beliebig oft an einem Tag einen Kontext-Switch machen mit einer Programmiersprache. Oder auch mit dem Programmierkonzept, also weil das funktionale Programmieren ist einfach ein ganz anderes und da muss man ganz anders denken.
Ich würde ja behaupten, auch vielen Jungen geht das genauso.
Ja.
Die geben das noch nicht zu.
Ja. Also ich mache tatsächlich auch beides, wobei momentan deutlich mehr Ruby. Ich stolpere tatsächlich relativ häufig über den sehr ähnlichen Look. Also die gleiche, also bei den meinen gibt es ja keine Methoden, aber ne, so Funktionsdefinition sieht halt sehr ähnlich aus zu der, wie das halt in Ruby ist, mit diesen Modulen. Das ist alles im Namespace, sieht alles ein bisschen ähnlich aus. Das ist natürlich semantisch natürlich ein sehr weiter Unterschied, aber das ist so, also da brauche ich auf jeden Fall immer erst so ein paar Minuten, um klar zu ziehen, Moment mal, du schreibst jetzt gar kein Ruby mehr oder auf der anderen Seite, du schreibst jetzt gar kein Elixir mehr. Das ist schon so ein bisschen bei Erlang gut. Das ist genau das, also das geht mir bei Erlang zum Beispiel nicht so, weil das halt so anders ist, die Syntax, dass zumindest das halt kein Problem ist zu switchen, weil das ist halt unverwechselbar nicht Ruby-Code, den man da vor sich hat an der Stelle.
Ja. Also was mein größtes nicht Problem ist, aber größter Unterschied beim täglichen Programmieren ist, dass ich bei Ruby und Rails eigentlich immer den Cache im Hintergrund habe, geistig. Also ich überlege immer,
der dich dann rettet oder
kann ich das überhaupt cachen, so wie ich das jetzt baue, ist das cachebar? Und habe ich irgendwo ein funktionierendes Russian Door System? das ist bei Ruby on Rails für mich immer, läuft es immer im Hintergrund mit, weil ich ganz genau weiß, irgendwann werde ich mal in Performance-Probleme kommen und dann will ich cachen. Meistens mache ich schon direkt mit am Anfang, weil es in meinen ganzen Templates so mit drin ist, aber ich weiß ganz genau, dass es ein Thema ist. Und das ist halt bei Phoenix eine ganz andere Geschichte. Eine Applikation auf Phoenix läuft immer 10-mal schneller als auf Rails, selbst wenn die Rails-Applikation gecached ist. Und das ist einfach eine ganz andere Geschichte. Auch die Sache, dass die Datenbank auf einmal am längsten braucht. Bei Ruby on Rails ist es immer so, du siehst, wie lange die Datenbank braucht, sag mal, keine Ahnung, 4 Millisekunden. Und dann
500 Millisekunden Rendering.
Genau, 500 Millisekunden Rendering. Das ist bei Phoenix völlig anders. Also das Rendern geht wirklich ratzfatz. Und teilweise dann muss man auf die Datenbank warten. Und das ist schon extrem. Auch die, allein schon die Einheiten. Also bei Phoenix werden bei ganz einfachen Sachen nicht Millisekunden ausgegeben, sondern, jetzt habe ich vergessen, wie es heißt.
Ja, Mikrosekunden.
Im Access-Log, ja, dann brauchst du dann halt eine halbe Millisekunde oder so. Also
ja, das 500 Mikrosekunden.
Was natürlich auch krass ist. Aber das sind ganz einfache Sachen. Also das ist irgendwie.
Das sind die Hallo Welt Beispiele dann immer.
Genau. Ja, ja. Hallo Welt kriegst du problemlos unter einer Millisekunde raus.
Mhm. Und auch bei mehr als einzelnen Requests, das ist schon lustig. Ja. Du sagst, aber nochmal ganz kurz zurück, so, du machst hauptsächlich noch Rails-Projekte, weil du gerade so ein paar Mal sagtest, wenn du bei Kunden bist, machst du Rails und also ist das gerade so, dass du dann, also du kommst ja daher offensichtlich, wenn ich das richtig verstanden habe, und du versuchst jetzt Phoenix, Elixir dann da reinzubekommen oder ist das was du...
Nee, das mache ich nie. Also ich gehe nicht zum Kunden, also ist nicht so, dass mir das nicht passiert, aber ich habe versucht zu lernen, dass es keinen Sinn macht, einen Kunden von was zu überzeugen, wo der Kunde noch nicht da ist an der Stelle. Mhm. Wir alle sind technisch sehr neugierig und haben auch kein Weltunternehmen, was wir begleiten müssen im Programmieren. Und deswegen haben wir die Möglichkeit, uns früher neue Sachen anzugucken, als jetzt Firmen, die ich sag jetzt mal, 20.000 Mitarbeiter haben und irgendwie mehrere hundert Programmierer.
Mhm. Aber die machen noch Java, die machen noch gar keinen Rails.
Ja, aber die sind halt...
Ja, von der
Die sind halt diesbezüglich konservativer, nennen wir es mal so.
Ja.
Und es passiert mir immer wieder, dass ich sage, ja, aber das hier ist ja alles völliger Mist, das müsst ihr ganz anders machen. Ich kann nicht sagen, dass das irgendwie dass das auf fruchtvollen Boden fällt.
Mhm.
Und deswegen versuche ich mich da selber mehr zurückzuhalten. Wenn der Kunde zu mir kommt, dann hat er mich im Internet gefunden oder von mir gehört oder wie auch immer, dann will er einen Ruby on Rails Menschen haben, der ihm besser helfen kann als alle anderen Ruby on Rails Menschen. Dann will er von mir nicht hören, wie toll Phoenix ist.
Ja.
Und ich bin auch nach wie vor, ich bin nicht der Ansicht, dass Phoenix jetzt für alle Projekte geeignet ist.
Das wäre meine nächste Frage gewesen,
Das fängt schon ganz trivial an mit dem Onboarding von neuen Entwicklern.
Ja.
Wenn du jetzt ein fertiges Team hast von, und wenn es, keine Ahnung, völlig egal, sagen wir 3 Leute oder 30 oder 300, das ist wirklich egal, die sich halbwegs gut mit Ruby on Rails auskennen, dann sind die produktiver in Ruby on Rails und die meisten Firmen haben auch keine Performance-Probleme. Plus, dass es für die meisten Firmen völlig schmerzfrei ist, eventuell Performance-Probleme mit Hardware zu erschlagen. Da muss sich keiner, also da kriegt keiner in Orden dafür, dass er gut programmiert hat und wenig Ressourcen braucht.
Features.
Und wenn die Hardware nicht mehr ausreicht, weil meistens ist es ja heute auf der AWS, dann werden einfach neue Instanzen dazu gekauft. Und deswegen, also Ruby on Rails, erstmal, ich mag es einfach. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie
Du bist kein Why I Left Rails Phoenix ich, only.
Ich muss, es gibt so ein paar Sachen, die ich in Rails einfach super gern mag. Zum Beispiel Active Record. Finde ich wahnsinnig schön. Macht mir echt Spaß. Sowas gibt es in, also es gibt natürlich Ecto in Phoenix, aber Ecto hat eine ganz andere Denke. Mhm. Also ein klassisches Beispiel, was man in Rails mit einem, zum Beispiel mit irgendwelchen Before- oder After-Hooks machen würde, das muss man in Phoenix ganz anders angehen. Und da würde ich, da finde ich weiterhin spannend, wie ActiveRecord denkt. Und ich habe keine Schmerzen damit, bei bestimmten Sachen mir die Geschwindigkeitsnachteile reinzuholen. Weil ich dann einfach weiß, okay, es gibt auch mal gerade eben, ich weiß es nicht, aber ich schätze mal, 300% mehr, es gibt viel mehr Programmierer, die Ruby und Rails können, als die Elixir können. Viel, viel mehr. Also ich
habe keinen Überblick, aber den würde ich, das glaube ich, ja.
Also,
dafür gibt es das ja auch schon ein paar Jährchen länger.
Genau.
Auf jeden Fall, ja. Naja, und ich meine, Geschwindigkeit, also reine Ausführungsgeschwindigkeit ist ja auch nicht alles. Also Effizienz im Sinne von, wie schnell bekommt man Features auf die Straße, je nach Umfeld, ist das ja genauso wertvoll, wenn nicht, also in manchen Settings sogar halt noch wertvoller als reine Performance. So, dass
ja.
Erstmal zu gucken, ob man überhaupt irgendwie ein sinnvolles Produkt hinbekommt, bevor es halt super, super schnell ist.
Ja, aber es ist ja auf der anderen Seite spannend, dass ihr sagt, okay, Ruby on Rails ist irgendwie noch der große Markt, aber man guckt sich dann trotzdem die Elixir und Phoenix an, weil da kann man interessante Probleme mit lösen. Ja. Und mal schauen, wie sich das so entwickelt.
Das ist aber immer so gewesen. Vor Ruby on Rails habe ich mit PHP gearbeitet. Vor PHP habe ich mit Perl gearbeitet. Wenn ich heute ein Perl-Programm sehe, da springe ich aus dem Fenster.
Ja, das schafft ja trotzdem nicht jeder.
Und,
ja,
also nee, aber es war immer alles, zu gegebener Zeit war immer alles gut und man hat sich über die, also ich habe leidenschaftlich gern Perl programmiert. Und es ist einfach schrecklich, aus heutiger Sicht sind das schreckliche Programme. Aber es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Danach war ich mit PHP auch nicht unglücklich. Mit Ruby und Rails war es tatsächlich so, dass es ein Eye-Opener war. Aber auch da wieder, ich kann gut mit diesen stringenten Systemen umgehen. Mir gefällt das, wenn ich einen Hammer bekomme und aus jedem Problem einen Nagel machen muss. Das gefällt mir besser als dieses damals war es so im PHP, naja, ich programmiere schon so lange, ich weiß, wie ich eine Variable benennen muss. Mhm. Ich brauche da keinen Guide, der mir das vorschreibt. Und das hat mir bei Ruby on Rails besser gefallen, nachdem der Groschen gefallen war. Ich habe da auch mehrere Anläufe gebraucht. Ich habe das erste Mal mit Ruby on Rails was gemacht, da gab es noch nicht mal Migration, da musste man dann die Sachen per Hand in der Datenbank machen, die Anfangsphasen. Und da habe ich dann auch gedacht, ja, also dann gab es ja dieses berühmt-berüchtigte 15-Minuten-Block Screencast vom DHH. Und ich habe mir das angeguckt, ich glaube zweimal und also zweimal innerhalb von mehreren Monaten Abstand und es gefiel mir nicht. Es war nicht irgendwie, es sah am Anfang alles einfach aus und dann ist man aber wirklich schnell in irgendwelche Edge Cases reingekommen. Und beim dritten Mal habe ich mir gedacht, weißt du was, jetzt guckst du dir erstmal Ruby an. Und das war essentiell. Ohne
Rails, einfach.
Genau, ohne Rails. Und das war essentiell, weil dieses Ruby on Rails, das sah halt auch am Anfang so aus, naja, ist ja alles einfach, das kann man alles lesen, wenn man aus der PHP-Welt kommt. Aber es ist halt nicht so, das Objektorientierte ist ein essentieller Bestandteil. Und deswegen habe ich erst mir Ruby angeschaut und danach konnte ich das Puzzle ganz leicht zusammensetzen. Und dann ist es auch direkt. Der hat es Klick gemacht und dann war ich auch gefangen. Ich kann dir nicht sagen, ob Phoenix diese Zukunft hat. Und wenn wir ehrlich sind, ist ja nicht so, dass Ruby on Rails jetzt irgendwie Word Domination hat. Gibt ja noch doch ein paar Leute, die noch Java machen oder PHP oder sowas. Könnte sogar sagen, dass die Mehrheit.
Könnte man sagen, ja. Also im Web auf jeden Fall.
Das heißt, wir sind ja schon alle in einer Nische unterwegs und jetzt ist da halt noch eine Nische entstanden und ich weiß nicht, ob jetzt alle aus der einen Nische in die nächste springen, weil es gerade hip ist oder wieder die Bewegungen sich fortsetzen. Ja. Ich weiß, und das ist das, was ich den Elixir-Leuten oder den Phoenix-Leuten immer in Anführungszeichen vorwerfe. Ich bin da jemand, der schlecht mit seiner Meinung hinter den Berg halten kann. Der initiale Start ist in Rails viel einfacher. Das liegt an so Sachen wie, ich habe eine SQLite-Datenbank direkt drin, ich muss mir nicht noch eine Datenbank installieren. Für die, bei den Phoenix-Leuten ist es immer so, ja klar habe ich ein PostgreSQL irgendwo installiert, ist ja logisch.
Klar. Was denn sonst?
Ich meine, was Griff, denn sonst?
Stets griffbereit.
War immer auf dem System drauf. Und ich weiß auch immer genau, wie ich damit umgehen muss. Mhm. Das wird gar nicht erwähnt in den How-To's. Wie ich dann einen Account mache und wie ich eine Tabelle und sowas, Rechte vergebe, ist alles, das ist, weiß man ja, wie ein Editor zu bedienen ist. Und das ist bei Rails besser. Rails installiere ich und dann kann ich direkt loslegen, weil am Anfang gesagt wird, okay, es ist jetzt völlig egal, was für eine Datenbank du in Production nimmst. Wir nehmen jetzt erstmal SQLite für die Entwicklungsumgebung. Das mag nicht das Performanteste sein, das reicht aber zum Entwickeln dreimal aus. Und das ist ein sehr guter Ansatz. Damit kriege ich sehr schnell ein Ergebnis. Also mein Ziel ist bei allen Sachen immer, innerhalb der ersten 10, 15 Minuten muss ein positives Aha-Erlebnis da sein. Wenn das nicht da ist,
dann wird es schwer, ja,
dann
zäh und ja.
Dann wird es zäh, dann brechen sehr viele Leute ab und ich mache ihnen keinen Vorwurf. Das nächste ist, beim Scaffolding in Phoenix ist es so, dass du, nachdem das Scaffold durchgelaufen ist, immer nochmal die Route manuell anpassen musst. Und da sage ich auch, ja Leute, jemand, der Scaffold benutzt, der will wahrscheinlich die Route immer so haben, wie es, also wie man es ja normalerweise macht. Da, also selbst wenn es nur eine 80%-Lösung wäre, wäre das schon mal mehr als so, wie es jetzt ist. Da wird eine Meldung ausgegeben, du musst noch die Route anpassen.
Könnte man ja dann vielleicht auch machen direkt.
Ja, mit einem Beispiel sogar noch. Also das ist noch irgendwie, ich kann die Argumentation verstehen, von wegen, wir wissen ja nicht genau wo und so weiter, bla bla bla, aber nochmal.
Das weiß das Rails-Scaffolding auch nicht immer, wo das genau rein soll.
Nee, aber es ist bei Rails ein Tick einfacher, weil das Routing einfacher strukturiert ist. Also da kann ich einfach sagen, ganz plump, mach die Datei auf und haus in die zweite Zeile rein und gut ist.
Genau.
Das kann ich bei Phoenix nicht ganz so einfach machen, aber auch da könnte ich mich auf einen Default-Wert einigen und das würde Sinn machen. Aber da ist die Phoenix-Community noch zu geeky-mäßig. Die haben noch, also erstmal kriegt man den als erste Antwort, ist Open Source, veränder es einfach. Wo ich denke, ja, das ist natürlich immer so ein Totschlagargument. Ich habe dann irgendwann mal den Fehler gemacht, ich habe tatsächlich einen Pull-Request gemacht. Der wurde innerhalb von gefühlten 90 Sekunden von den Göttern persönlich rechts, witsch, watsch, weggehauen. Ich hatte mich erdreistet, in den Templates etwas zur Internationalisierung reinzubauen, weil ich mir gedacht habe, naja, viele Leute sprechen ja nicht Englisch. Wäre ja schön, wenn man da ein paar Sachen schon mit einbauen würde. Ja, war aber nicht so. Meine Ideen waren alle nicht gut. Und so ist das wohl mit anderen dann auch. Also ich habe selber auch Open-Source-Projekte. Ich weiß, dass wenn ein Pull-Request reinkommt, da ist man oft anderer Ansicht. Mhm. Und das ist schwierig. Aber diese Standardantwort, es ist ja Open-Source, verändert es einfach, hilft dann halt auch nicht weiter. Und ich bin aber weiter dran. Ich habe jetzt einen Vortrag auf der, ich habe es vergessen, auf einer Elixir-Konferenz in Austin, Texas, Lone Star Elixir, im Februar. Und da will ich das auch nochmal erwähnen,
ja,
dass man für Einsteiger das ein bisschen einfacher machen kann, weil ich bin davon überzeugt, wenn man das nicht innerhalb der ersten 15 Minuten ein Aha-Erlebnis hat, dann brechen zu viele Leute ab.
Ja, denke ich auch. Also man will ja auch die Einsteiger haben, ne? Um so ein bisschen mehr Momentum zu kriegen, um auch Leute dafür zu begeistern, die bisher was ganz anderes gemacht haben, die sich das einfach mal angucken wollen.
Ja.
Wenn es dann direkt am Anfang schon sehr viel basteln und hier nochmal nachgucken und das steht jetzt gar nicht, dann muss ich erstmal googeln, wie ich das mache. Das ist halt dann schwierig, ne?
Genau, das ist, wie gesagt, das 15 Minuten, also Block in 15 Minuten Video von Rails, Das ist genau der richtige Weg.
War schon geiles Marketing, ne?
Das war perfektes Marketing.
Muss man schon einfach
so sagen. Ich meine, so qualitativ war das Video ja nicht so pralle, aber so funktioniert das halt also auf jeden Fall. Also vor allem zu der damaligen Zeit. Ja, also. Mind blown hier.
Ja, definitiv.
Also auch gerade wegen dem Scaffolding wahrscheinlich so.
Ich habe zu der Zeit Java Struts und Hibernate gemacht, ne? Als ich das gesehen habe, ich
gedacht, was ist denn da los?
15 Minuten hast du ja gerade mal Eclipse gestartet und schon mal hier hol dir schon mal hier die Dependencies, dann kannst du erstmal einen Kaffee holen gehen.
Ja, genau. Nee, also,
da hast du noch nicht viel geschafft.
Denke auch, das ist eigentlich wichtig und ist, glaube ich, auch gut, darauf hinzuarbeiten.
Also gerade, wo es halt heutzutage ständig neuen Shit gibt, den du dir halt angucken kannst. Ne? Du bist ja, also du hast ja...
Du hast auch gar nicht viel Zeit.
Genau, du hast ja eh nicht viel.
Genau. Zwischendurch mal ein bisschen Zeit, wo du, okay, jetzt habe ich so einen halben Tag, kann ich mir nehmen, um mich ein bisschen mit neuen Technologien zu beschäftigen, und wenn du da dann nicht auch zügig vorankommst, ja, dann ist das Experiment halt gescheitert.
Ja. Korrekt.
Das ist, kann man natürlich in Frage stellen, ob das halt gut ist, ne? Dass man immer nur so wenig Zeit sich halt nimmt.
Aber,
das
aber
ist
irgendwie so, wird es ja auch halt aus, ne?
Für mich ist die Frage, wenn es mir wichtig ist, so ein Framework publik zu machen, dann muss ich halt überlegen, wem soll der Wurm schmecken?
Ja, und nur weil das für den Anfänger gut oder einfach zugänglich ist, heißt das ja nicht, dass es für den Profi dann nicht mehr benutzbar ist.
Genau, korrekt.
Also das ist ja eigentlich auch das Rails-Prinzip.
Ja, und manchmal ist es ja auch ändern.
Und manchmal ist es ja auch egal, dass das halt für Fortgeschrittene nicht mehr benutzbar ist. Also Scaffolding zum Beispiel, das benutze ich halt in fortgeschrittenen, komplexen Rails-Projekten fast nicht mehr, weil das dann irgendwie so weit an bestimmten Stellen so weit weg divergiert ist, dass man das halt, also dieser Vorteil halt einfach gar nicht mehr so groß ist wie du machst ein Demo, machst einen Blog in 10 Minuten, wo du damit halt irgendwie...
Ich hab die Erfahrung gemacht, bei Rails gibt es drei Kategorien von Entwicklern. Die einen machen nur Scaffolding, die anderen machen nie Scaffolding. Und die dritten, dazu zähle ich, die bauen sich die Templates um.
Die Scaffolding-Templates?
Genau. Hm. Weil das nach meiner Ansicht nach die meiste Zeitersparnis bringt. Also Scaffolding ist für mich ein Tool, um Zeit zu sparen und um keine Fehler zu machen. Beides wichtig. Mhm. Natürlich kann ich das auch alles manuell machen, aber wozu allein schon die Fehlerquelle einbauen? Das Problem bei dem Standard-Scaffolding ist nur, dass man natürlich in dem Projekt dann so viel verändern muss, weil man dann ein anderes Layout hat oder keine Ahnung, alles Mögliche. Übersetzung, ein gutes Beispiel. Wir haben halt alles oder meistens eine mindestens mal bilinguale Webseite. Und dann hilft mir das Standard-Scaffolding nicht mehr und dann muss ich die Templates austauschen. Und dann habe ich aber auch nur einmal die Arbeit und habe danach dann jedes Mal den Gewinn und bin sehr schnell in der Entwicklung.
Ja, ich habe es bisher nie geschafft, dran zu bleiben, um ehrlich zu sein. Da muss ich mal. Also man muss wahrscheinlich dann hingehen und Scaffolding halt benutzen, und sobald man dann halt irgendwie grundsätzliche Anpassungen halt macht und merkt, ich fange jedes Mal an, das, was ich gescaffoldet habe, manuell zu ändern, und dann höre ich nämlich irgendwann auf zu scaffolden und kopiere mir das halt irgendwo her. Aber klar, wenn man natürlich dann anfängt, das dann natürlich danach zu fliegen, weiß nicht, hast du das schon mal gemacht irgendwo, Dirk?
Ja, da also richtig Scaffolding.
Also der Unterschied ist auch ein bisschen, ne? Also du und ich, wir arbeiten ja beide jetzt nicht andauernd auf einem neuen Projekt.
Ja.
Und
ich gebe nochmal nur ein Beispiel. Es geht mir dabei nicht nur um das Scaffolding in den Templates, sondern auch in den Models und im Controller. Wenn ich zum Beispiel jetzt eine neue Ressource anlege und da ist ein Feld Position drin, dann habe ich eine Programmierlogik in meinem Template-System drin, die sagt, okay, Position, in 9 von 10 Fällen wieder in XS-List machen. Also baue ich das schon mal ein.
Ach, so weit customizest du dann das Scaffolding tatsächlich?
Ja, weil sonst macht es ja auch keinen Sinn. Es ist ja ein Arbeitserleichterungstool für mich. Für den Fall, dass ich mal Position für was anderes benutze, dann lösche ich die Zeile einfach wieder im Model raus. Aber das Scaffolding das Templating im Scaffolding muss für die Views, die Controller und für die Models angepasst werden. Und dann hast du das optimale Ergebnis.
Ja, okay, klar. Ja, okay, das verstehe ich. Das ist natürlich, dann bist du echt schnell, ne? Wenn du das dann einmal ordentlich gemacht hast und das immer schön nachpflegst.
Genau. Also schnell und halt fehlerunanfälliger.
Ja.
Das ist für mich genauso wichtig.
Ja, definitiv. Na klar, da kriegst du auf jeden Fall weniger Fehler bei, als wenn du es immer selber tippst.
Und dann auch wieder die Sache, wenn du im Team arbeitest und dann kommt jemand Neues ins Team rein, dann kannst du dem sagen, mach ein Scaffold. Und dann weißt du schon, was bei rauskommt.
Ja.
Weil das ganze Team benutzt die gleichen Templates. Und das ist sehr, sehr praktisch.
Also auf jeden Fall einen guten Ausgangspunkt, um dann weiterzumachen.
Genau. Aber wie gesagt, es gibt diese drei Varianten und da muss jeder seine eigene Entscheidung fällen.
Das machst du jetzt bei deinen Phoenix-Templates genauso. Ja? Da modifizierst du dann auch das Scaffolding.
So weit bin ich da noch nicht.
Okay.
Also ich mach's bei den Templates. Aber nicht jetzt in dem, also bei Rails ist es halt so, dass ich dann halt oft, im Prinzip nehme ich meine Template-Suite von Projekt zu Projekt mit und die ist über Jahre angewachsen. Wie gesagt, das mit dem...
Der Tool-Koffer, den man halt...
Genau. Das mit dem Position ist ein gutes Beispiel. Ich weiß einfach, ein Position-Integer, das wird ein Access-List. Ist einfach so. Und soweit bin ich bei Phoenix noch nicht.
Okay. Das ist natürlich auch viel Erfahrung, ne, aus Projekten, was
genau.
wie sich das so dann äußert,
ja.
diese Sachen. Okay.
Ich würde nochmal, also ich habe eine Vermutung, was du da machst, wenn du von vorhin von oder ganz am Anfang von Feuerlöschprojekten halt sprichst, ne? Was ist es denn, was du da so typischerweise löschen musst?
Oft Performance-Probleme.
Gut geraten.
Ja, gut geraten.
Komisch.
Also klassischerweise zum ich das Weihnachtsgeschäft.
Das kommt mir oft sehr bekannt vor.
Ja. Also wenn irgendwelche Peaks da sind und auf einmal völlig unvorhersehbar das gesamte System zusammenbricht und dann mal spontan Panik ausbricht, dann helfe ich.
Wie sieht das, also mach mal so ein theoretisches, typisches Beispiel, was ist dann, was machst du dann? Ich rufe dich jetzt an, mein Shop ist schon wieder langsam, Weihnachten kommt schon wieder, ganz unerwartet.
Jedes Jahr die gleiche Zeit.
Ja, wir hatten ja keine Zeit, uns darum zu kümmern unter dem Jahr, weil wir mussten ja irgendwie ein neues Bonuspunktesystem einführen. Ja. Stefan,
also
Hilfe.
Das Schöne an dieser Situation ist, dass man dann dass man drastischere Sanktionen einleiten kann. Man kann sagen, so, wir machen jetzt mal einen Code-Freeze. Das, was sich das ganze Jahr nie jemand traut zu machen, kann man einfach sagen, ja, wollt ihr jetzt Hilfe oder wollt ihr keine Hilfe? Dann kann man es, also dann analysiere ich das Problem erstmal. Und da ist dann halt der Vorteil, dass ich einfach Erfahrung habe. Das geht bei euch ja wahrscheinlich genauso. Wenn man, ich weiß nicht, Dutzende, Hunderte Systeme sich schon mal angeguckt hat, dann weiß man halt irgendwann, okay, das hier sind Zahlen, die sind okay und das hier sind Zahlen, die sind ein bisschen merkwürdig. Oder dann weiß ich aus Erfahrung, was auch immer wieder vorkommt, ist, dass gecached wird, aber so wild, dass auf einmal die Generierung des Cache-Keys zu lange dauert und länger dauert als das quasi ungecachte. Und das sind Sachen, die fallen mir leichter, oder die kann ich leichter finden, weil ich sie schon häufiger gesehen habe. Ich kann nicht zaubern, ich mache keine Magie, ich gucke mir die Sachen nur an und finde sie dann schneller als Leute, die einfach den Wald vor lauter Bäumen dann nicht mehr sehen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass es oft einfacher ist, wenn man von extern kommt. Naja. Ist es einfacher, im Code Probleme zu sehen, als wenn man mit dem gleichen Code schon selber 2 Jahre gearbeitet hat.
Das ist immer der Externe, der immer so komische, blöde Fragen stellt und dummerweise hilft dann doch irgendwie mit einer ganz anderen Perspektive da mal die teilweise auch offensichtlichen Fragen zu stellen, die man sich eigentlich auch hätte selber stellen können, aber man hat es halt irgendwie nicht. Und
Also das sind auch immer andere. In jeder Firma gibt es andere Prioritäten und ich mache da keinen Vorwurf. Man muss auch häufig erstmal den Schmerz spüren, um in Zukunft das besser zu machen.
Ja. Aber das klingt jetzt alles so, als wärst du da sehr applikationslastig, also App-Server, also
ja, Web-Applikation.
Mehr Backend-lastig da unterwegs, da irgendwie Caches zu fixen, Datenbank.
Ja.
Queries zu fixen.
Ja. Also ich bin nicht der Mensch, der jetzt in JavaScript Single-Page-Applikationen fixt. Das können andere besser.
Aber so Frontend-Performance machst du auch? Oder also,
ja,
wo hört da dein Einsatzgebiet?
Mein Lieblingsthema ist ja Web-Performance.
Und was ist denn Web-Performance überhaupt? Wo fängt das denn an? Wo hört das denn auf?
Web-Performance fängt an in dem Moment, wo du die URL im Browser eingibst. Und eigentlich Enter drückst und hört auf, wenn du die Seite, das heißt immer so schön, above the fold, auf dem Browser siehst. Also die Seite ist ja noch immer länger, aber das, was auf dem Browser ist, das da ist. Und diese Beschreibung ist schon fehlerhaft, denn der, also moderne Browser schauen sich die URL an, wie du sie rein, also in dem Moment, wo du reintippst, meinetwegen heise.de, wird der Browser irgendwann bei diesem Tippen merken, ah, wahrscheinlich wieder zu heise.de. Mache ich schon mal den Kanal auf, sprich, ich hole mir schon mal ein DNS-Eintrag, also die IP-Adresse, wenn ich sie nicht schon kenne, und vielleicht mache ich sogar schon mal die TCP-Verbindung auf. Das sind nämlich alles Sachen, die relativ viel Zeit brauchen am Anfang. Und
Gott bewahre noch ein TLS-Handshake dazu, der dann auch nochmal erforderlich ist. Und,
also, aber ja. Wie gesagt, in Chrome zum Beispiel macht er im Vorfeld schon sehr viele Sachen, um das spürbar zu verschnellern. Aber ansonsten ist Web-Performance tatsächlich ein Full-Stack-Problem.
Ja. Darauf zielt nämlich genau meine Frage ab, also weil das war eine durchaus ernst gemeinte Frage, weil ich höre sehr viele verschiedene Antworten, wenn ich mich mit Leuten über Web-Performance unterhalte. Ne? Die einen denken halt ausschließlich an Server und Infrastruktur, die nächsten denken halt ausschließlich an den Teil, den der Client halt irgendwie so sieht und macht. Ne? Also so dieses, was du so meinst, irgendwie JavaScript und Rendering-Performance, und die wenigsten sehen das so als so ein Gesamt.
Ich gebe dir mal ein Beispiel. Eine normal schnelle Web-Applikation, wenn ich die in Sydney in den Server stelle und ich habe nur Kunden in Deutschland, wird die allein schon deswegen langsam sein. Weil die Verbindung von hier nach Sydney braucht über Glasfaser ungefähr eine Sekunde in Ping. Hin und zurück 2 Sekunden. Das TCP-Protokoll fängt mit dem sogenannten Slow Start an. Das heißt, im ersten Paket geben 14 Kilobyte rüber. Es sind alles ungefähre Werte. Bitte legt mich jetzt nicht aufs Bein fest. Ungefähr 14 Kilobyte. Wenn das rübergegangen ist, sagt der Browser, alles gut, schick das nächste. 28 Kilobyte. Alles gut, schick das nächste. Verdoppeln. Das ist kein Problem, wenn ich mir bei Netflix eine 4 GB-Datei ziehe. Dann machen mir diese initialen, ich sag mal, 4, 5, 6, wie viel auch immer Sekunden nichts aus. Weil ich danach die Bandbreite so aufgebohrt habe durch das Verdoppeln, dass ich dann einfach die 4 Gig so ziehen kann, wie groß meine Bandbreite auch immer ist. Das Problem beim Webbrowsen ist aber, ich habe ja kleinere Mengen. Ich habe also die durchschnittliche Webseite ist heute ungefähr 2 MB groß. Das ist allein schon eigentlich.
Wie war nochmal dieser Vergleich mit Doom? Das war noch mehr als 2 Megabyte, oder?
Ja, weiß ich gar nicht.
Es gab doch diese schöne Auswertung aus diesem Google hier Archive mit durchschnittliche Webseitengröße, und dann haben sie ja dann irgendwann die Doom 1, also die paar Disketten, die dafür erforderlich waren, irgendwann gesprengt. Mehrere Megabyte.
Also es ist ganz klar, also nach meiner Sicht nach 2 MB im Durchschnitt, also man muss sich ja immer, das ist der Durchschnitt.
Du meinst alles, ja, also mit allen Assets, mit
alles,
allem,
alle was, Grafiken, alles.
Fertig geladen, komplett.
Mhm. Das ist schon eine Menge, aber das Hauptproblem ist halt der TCP-Slow-Start. Wenn ich jetzt nimm mal an, meine HTML-Seite wäre 100 Kilobyte, das Komprimierte wäre 100 Kilobyte, weil es wird ja komprimiert übertragen.
Hoffentlich.
Hoffentlich.
Wird auch gerne schon mal vergessen. Also.
Ja, hoffentlich, ja.
Checkpunkt 1 auf der Liste ist, warum ist es langsam, ja.
Genau. Dann kann ich es mir halt schon ausrechnen, dass ich dafür 14, 28, 4 Roundtrips brauche. Und dann ist es völlig egal, wie groß die Glasfaserleitung ist, an der mein Rechenzentrum hängt. Dann ist es auch völlig egal, wie groß die Glasfaserleitung ist, an dem der Browser hängt, wenn er den Glasfaser hat. Dann ist es nur interessant, wie lang ist das Glasfaserkabel vom Server zum Client. Und wenn das denn halt so ist, wie zum Beispiel, also was für mich ein Klassiker ist, dass die Server in Amerika stehen, weil es einfach, ja, warum auch nicht, ein Ping nach Amerika 200, 300 Millisekunden, sowas in den Dreh. Kommt drauf an, wo ich bin. Wenn ich das Ganze noch, wenn ich an einer Handyverbindung bin, dann brauche ich allein schon für diese letzte Meile von meinem Handy zum Sendemast 100 Millisekunden. Und das sind alles, das hört sich mal an, Millisekunde, was ist denn schon eine Millisekunde? Aber das summiert sich wahnsinnig.
Und ja, vor allem, wenn du 5 Roundtrips brauchst, nur um das zu holen, dann hast du ja schon 5 mal 100 und dann ist ja schon eine halbe Sekunde rum zusätzlich, die da...
Genau. Ja. Und das ist im Gesamten ein Thema, was mir wahnsinnig viel Spaß macht, ist aber ein Thema, was von den meisten in Deutschland nicht gesehen wird. Also die Statistiken sind sehr eindeutig, aber das ist so wie, wenn man einem Raucher sagt, Rauchen ist tödlich. Dann sagt er auch nicht, danke, jetzt, dass du mir die Augen geöffnet hast. Ich schmeiß alles direkt weg. Und so ist es genauso bei Webseiten auch. Ich wandere jetzt seit, weiß nicht, 2 Jahren umher, mache Vorträge dazu, schreibe Artikel dazu und sag, wenn ihr eure Seite 1 Sekunde schneller macht, dann habt ihr eine 5% bessere Conversion-Rate. Also prozentual natürlich von dem Wert. Nicht jetzt so.
Oh, wir haben 9% und Conversion, jetzt haben wir 15. Oh, genau, das ist ja gut.
Ja, und was ganz wichtig ist, das ist eine, da muss man sich den Kurvenverlauf angucken. Also wenn man jetzt eine Seite hat, die, sagen wir mal, 15 Sekunden braucht zum Laden und dann ist man auf einmal bei 14 Sekunden, dann ist das, macht das nicht den großen Unterschied. Der Knackpunkt ist ungefähr so im Bereich zwischen 1 und 4 Sekunden. Ich möchte definitiv eine Seite haben, die unter 2 Sekunden hält. Das ist absolute Goldklasse. Also mein persönliches Ziel ist immer 1 Sekunde. Aber das ist jetzt nicht bei jedem Kunden erreichbar. Und wenn man das hat, dann merkt man auch, dass man dadurch einfach mehr Umsatz generiert. Aber wenn man jetzt die ganze Zeit bei diesen 15 Sekunden rumtüftet und von 15 auf 14 Sekunden kommt, das bringt dir noch nicht den großen Umsatz dazu. Und Web-Performance ist nach meiner Sicht ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil es auch so viele Bereiche betrifft. Für mich der Klassiker ist wieder Webseiten, die gefühlte 100 Pixel haben, um irgendwas zu messen. Also nicht nur Google Analytics, sondern noch irgendwelche anderen.
Also Tracking.
Tracking-Pixel, genau.
Ja,
ja. Das braucht alles Zeit.
Mhm.
Das ist nicht, also man kann das nicht schmerzfrei tracken.
Also alles. Den Rekord, den ich letztens persönlich gesehen hatte, waren irgendwie 46 Tracking-Domains oder so. Knapp unter 50 Tracking-Domains.
Ja, das ist, wenn man diese Blocker da anhat, ne, und dann mal zwischendurch drauf guckt, dann denkt man sich schon, was ist denn da eigentlich los?
Das war schon überdurchschnittlich, aber
ich habe oft Kunden, wo gar keiner mehr weiß, wofür dieses Pixel benutzt wird. Ja. Aber abschalten wollen sie es dann auch nicht.
Ja, genau, weil es könnte ja vielleicht noch irgendeine Abteilung geben, die da irgendwie noch eine Auswertung drauf macht
oder so. Ja. Aber allein das muss man sich mal vorstellen, es weiß keiner mehr, wofür sowas gebraucht wird, aber es wird nicht ausgebaut. Von den ganzen Klassikern wie, keine Ahnung, zu große Grafiken und sowas, das ist ja alles Standard. Also das muss man alles machen, gar keine Frage, aber das Komplettpaket ist das, was ich da als spannend empfinde. Und da muss man dann auch JavaScript anfassen, das mache ich auch. Bei CSS, da hole ich ganz gerne wirklich reine CSS-Profis mit rein. Das ist aber auch schwierig, weil dann brauchst du auch Leute, die das Problem erkennen. Wenn du jetzt wirklich, wenn Web-Performance dir am Herzen liegt, dann kannst du nicht sagen, ich nehme jetzt Twitter Bootstrap. So wie es daherkommt. Sondern musst dir echt Gedanken machen, was heißt denn das jetzt Twitter Bootstrap? Dann muss ich auf jeden Fall schon mal jQuery nehmen. Dann habe ich also schon mal, wer weiß, wie viele Roundtrips weg, nur damit ich das CSS-Framework habe. Und ich kann verstehen, dass man Twitter Bootstrap nimmt. Ich finde es auch toll. Aber von der Web-Performance her ist es jetzt nicht der Weg, der zu der 1 Sekunde führt. Und da braucht man dann halt CSS-Leute, die das verstehen, und davon gibt es ganz, ganz wenige.
Aber nochmal kurz 2 Schritte zurück. Setzen wir uns nochmal kurz da rein, irgendwie jemand ruft dich an und sagt, hier, mein Shop ist irgendwie zu langsam, muss irgendwie schneller werden. Da hast du ja nicht immer mit so modernen, greenfieldigen Projekten irgendwie zu tun, oder? Also du hast ja häufig ja, vermute ich jetzt einfach mal, dass du natürlich auch irgendwie auf Gegebenheiten triffst, wo du froh wärst, vielleicht, dass der Bootstrap verwendet wird. Wie machst du das denn in solchen Situationen? Also
ja, das ist aber genauso wie bei Rails. Ich wäre froh, wenn sie Bootstrap Vanilla benutzen würden. Aber das ist ein Bootstrap mit, und das ist keine Übertreibung, mit drei verschiedenen jQuery-Versionen. Also ich habe es jetzt lange nicht mehr gemacht, aber ich habe vor einem Jahr, habe ich mir mal so ein paar Zeitungsseiten angeguckt. Zeit, Spiegel und so weiter. Aus der Web-Performance-Perspektive. Ja. Da waren nicht wenige dabei, die tatsächlich mindestens zwei verschiedene jQuery-Versionen im Einsatz haben. Ich kann verstehen, wie man zu dem Punkt kommt, aber man muss irgendwann die Zeit investieren und zu sagen, da muss irgendwas raus.
Irgendwas ist nicht in Ordnung.
Irgendwas ist nicht in Ordnung. Weil nächste Woche kommt dann jemand und sagt, ich brauche mal die neue Version, dann packt man die auch noch mit oben drauf.
Genau, dann da brauche ich noch das Plugin, das geht aber nur mit der Version und genau. In der Version muss ich die Plugin-Version an. Das ist ja, oh ja. Gott.
Und das kriege ich dann auch nicht mehr durch Komprimierung raus. Auch wenn die wahrscheinlich diff-mäßig gut zusammenpassen.
Ja. Aber also worauf ich hinaus wollte, also ich meine, also gerade wo du dann so mit CSS-Sachen angefangen hast, wo du dann irgendwie so above the fold Inlining machst, um also so wirklich so die letzten Millisekunden noch so rauszuholen an der Performance, das ist ja schon bei einem komplett neuen Projekt, was man so komplett neu aufsetzt, wo man wirklich alle Freiheiten hat, das mitzumachen, ja schon nicht trivial, das irgendwie umzusetzen. Ich stelle mir das halt sehr, sehr, sehr schwierig vor, das halt in so einem Shop, sage ich jetzt mal, umzusetzen, der halt dann schon seit, keine Ahnung, 6 Jahren entwickelt wird, vielleicht ab und zu mal so ein bisschen Relaunch gesehen hat, wo dann irgendwie mehrere Teams und Abteilungen dran arbeiten, vielleicht sogar noch so ein eigenes Komponenten-CSS-Meta-Framework noch oben drauf gesetzt haben. Also das ist ja, also könnte ich mir vorstellen, dass das häufig auch sehr im Weg steht, um tatsächlich wirklich große effektive Maßnahmen umzusetzen oder wie gehst du da so ran?
Das ist ein Problem, ja, definitiv. Es ist aber auch so, dass die schlimmsten Fälle ja gar nicht bei einem auftreten, weil jemand, der es katastrophal macht, der sieht dann nicht die Notwendigkeit. Nur jemand, der sich schon mal Gedanken darüber gemacht hat und vielleicht mal irgendwas gelesen hat, mal irgendeinen Vortrag gesehen hat und sowas, gesagt, okay, wenn ich jetzt wirklich schneller werde, dann verkaufe ich auch mehr. Der macht sich ja schon lange im Vorfeld darüber Gedanken. Und irgendwann sagt er, okay, jetzt hole ich mir mal externe Hilfe. Bei denen, die das gar nicht realisieren, die packen einfach immer oben drauf. Und da wird dann irgendwann...
Die
machen einfach weniger Umsatz.
Die sollten dann lieber die Abrissbirne rufen, als statt den Feuerlöscher, der dann...
Das ist wieder eine andere Diskussion. Bei vielen Projekten ist es tatsächlich so, dass die grüne Wiese der einfache Start ist.
Ja, gut.
Erstmal geht es halt häufig auch nicht, weil es zu lange dauern würde. Und zweitens mal ist es dann halt auch mal mit Gesichtsverlust verbunden, was nochmal ein ganz eigenes Problem ist. Also es nützt mir gar nichts, wenn ich eine gute Lösung habe, wenn denn dadurch meinem Auftraggeber Gesichtsverlust droht und das ein Problem an sich ist.
Mhm.
Das ist einfacher, wenn man jetzt irgendwelche Firmen hat, die wenn der Chef persönlich anruft und sagt, mach jetzt alles mal besser, dann ist das einfacher. Aber wenn du jetzt irgendwie eine Firma hast, wo zigtausend Leute arbeiten und dann ist eine Abteilung für den Shop zuständig und die haben schon irgendwie Streitigkeiten mit der anderen Abteilung, die für was anderes zuständig ist, auch im Web, dann wollen die natürlich nicht zu sehr veröffentlichen, dass sie vielleicht das ein oder andere Problem haben.
Ja, die Politik dann.
Genau. Also das ist für mich oft genauso ein großes Problem wie das technische Problem.
Ja, das ist... kann ich mir sogar noch größer vorstellen, dann manchmal da drumherum zu arbeiten. Weil man hat eigentlich eine gute Lösung und die kann man nicht benutzen aus politischen Gründen.
Genau.
Also muss man dann sich irgendwas anderes ausdenken.
Genau.
Okay.
Wenn wir mal, also ich meine, du hast ja gerade eben schon ein bisschen so über TCP, Slow Start und da sind wir ja schon so super tief irgendwie reingetaucht. Irgendwie, wenn du mal so ein, was sind denn so die Top 3 Hebel, sage ich jetzt mal, die du ansetzt oder die halt, die du irgendwie am häufigsten
ansetzt. Vielleicht auch jeder ansetzen könnte.
Die vielleicht sogar jeder ansetzen könnte.
Der jetzt zuhört und sagt, mein Webprojekt ist irgendwie langsam. Welche drei Sachen soll ich denn auf jeden Fall erstmal checken?
Genau, und zwar so auch aus dem ganzen Bereich.
Ui.
Habt ihr schreibt ihr noch irgendwelche URLs und Links
auf? Ja, ja, das tun wir. Kannst du uns auch gerne Sachen dann noch zukommen lassen.
Okay, weil der erste Test wäre definitiv webpagetest.org.
Ja.
Ein Wort, also webpagetest.org. Da die Seite mal ausprobieren. Das ist ein Tool, das ist kostenlos, ist ein Open-Source-Tool. Da kann ich eingeben, das ist meine Seite, das ist meine URL und ich möchte jetzt das von dem und dem Standpunkt aus ausprobieren. Das ist ganz wichtig. Dann will jemand in Deutschland wahrscheinlich Frankfurt nehmen und nicht New York.
Oder Sydney.
Oder Sydney, genau. und dann kann man, meistens ist das schon ein Augenöffner. Denn, weil das Hauptproblem halt oft ist, dass die Leute die eigene Seite immer aufrufen, aber dann alles schon im Cache ist. Das geht natürlich dann flott. Und wenn ihr dann zum ersten Mal sehen, jemand, der noch nie auf der Seite war, für den sieht das denn so langsam aus? Kann man sich auch so ein Video angucken, das ist ganz nett gemacht. Und da muss man dann entscheiden, wie wichtig sind mir einzelne Komponenten? Und dann wirklich Schritt für Schritt vorgehen. Es gibt ein sehr gutes Buch vom, wie heißt der nochmal? Ilyad Grigorik?
Ja, der Googler.
Genau.
Oder jetzt ex-Google? Ich weiß gar nicht, ist er noch bei Google?
Ist er noch bei Google?
Ist noch bei Google, ja.
Also, glaube ich ja.
Ja.
Das andere, der Steven, das ist der früher bei Google war, dann ist er nochmal gewechselt, dann hat er seine eigene Firma.
Die Performance-Gurus.
Genau, das sind so eigentlich so die beiden Päpste.
High-Speed-Web-Performance, nee, Browser-Performance, nee, wie heißt das nochmal, das von dem, oh Gott, ich kriege den Namen immer nicht ganz zusammen.
Müssen wir. Ja, Grigorik.
Wir reichen das nach.
Ja, reichen wir nach. Das komplette Buch ist kostenlos im Internet drin. Das ist von
O'Reilly. Browser Networking, glaube ich, oder so heißt
das. High-Performance Browser, ja, so irgendwas sowas.
Ja,
okay. Ist komplett online, kann man sich auch kaufen und ist immer relativ up-to-date. Das ist eigentlich also wer sich wirklich dafür interessiert und sich da reinknien will, soll sich das Buch kaufen und durchlesen. Und dann wird sich schon vieles öffnen. Und dann kann man den Rest Stück für Stück sich erarbeiten. Meistens hilft es ja schon, wenn man sagt, okay, ich gehe zum Beispiel mal auf HTTP 2. Dann brauche ich gar nichts anderes zu ändern und habe direkt eine 20% Geschwindigkeitsbenefit.
Ist das so ein Klassiker, den du machst? Also wo ich ja gerade eben meinte, so die Top 3 Hebel, die du so ansetzt, das ist so Schritt 1, macht mal H2 an, also HTTP 2 an und.
Das ist allerdings jetzt einfacher geworden, weil mehr Leute SSL benutzen. Früher war es so, haben wir gesagt, also früher, vom Jahr noch, hieß es, ja, aber dann müssen wir ja verschlüsseln, haben wir denn überhaupt die Rechenkapazität dafür? Und der Knackpunkt war dann, irgendwann hat Google gesagt, SSL-Verbindungen, da geben wir 2 Gummibärenpunkte mehr für.
Mhm.
Und auf einmal muss alles verschlüsselt werden. Nur damit Google im Rating, weiß nicht, in Promille mehr Schlusspunkte gibt.
Ja, aber keiner weiß genau, wie viel es ist, deswegen machen es halt auch alle. Ist auch okay, ne? Freuen wir uns dann.
Genau, und seitdem das ist der Umstieg auf HTTP2 auch einfacher geworden. Jetzt ist dann aber wieder etwas ein kleiner Stein in den Weg gekommen. Ohne da jetzt in die Details zu gehen, der aktuelle Chrome mag nicht, dass HTTP2 vom aktuellen Debian und von vielen anderen Distributionen, also wenn man die ganzen Standardpakete nimmt. Das hängt mit dem Verschlüsselungsalgorithmen zusammen. Da hat Chrome irgendwann gesagt, okay, diese bestimmte Sache machen wir aber nicht mehr, das hat auch Sinn gemacht. Und dann haben aber die Distributionsleute gesagt, naja, wir können aber jetzt nicht gerade mal eben gerade die ganze Bibliothek austauschen auf dem Betriebssystem. Und so gibt es jetzt eine Situation, wo HTTP2 gar nicht mehr so oft eingesetzt wird wie noch vor einem halben Jahr, weil es in der Standarddistribution nicht leicht abbildbar ist. Nicht mal die offiziellen Nginx-Pakete von Nginx machen das. Und es ist relativ leicht, man kann das lösen, indem man einen Backport benutzt. Aber das muss man auch erstmal wissen. Also das ist jetzt nicht.
Das war auch erst vor kurzem. Ich weiß nicht, ob du es eben sagtest, dass das passiert ist, wo auf einmal dann Schlagart von heute auf morgen mehr oder weniger dann. Ich meine, Chrome hat natürlich einfach eine große
große Marktmacht, ne? Wenn die dann sagen, wir switchen das jetzt hier um und dann stehst du dann da.
Ja. Und das Problem auf der Betriebssystemseite ist halt, wenn du libSSL austauschst, das hat einen riesen Rattenschwanz. Das kannst du nicht einfach so austauschen. Deswegen verstehe ich die Betriebssystemleute, die sagen, easy, ganz, ganz langsam. Und das ist so momentan ein Klassiker, dass die Leute HTTP2 einsetzen, funktioniert halt nur nicht.
Schade.
Schade, ja.
Ja.
Nice try.
Ja. Aber technisch, hast du gerade Zahlen im Kopf, wie viel Prozent des typischen deutschen Internetbenutzers du mit HTTP 2 erreichen kannst?
Wie es der Zufall will, beschäftige ich mich ja momentan, wenn ich nicht beim Kunden bin, jeden Tag mit meinen Logfiles. Und bei Wutuf ist es so, dass über 70% der Zugriffe auf HTTP 2 kommen. Was mich umgehauen hat, war, dass tatsächlich nur HTTP 1.0 benutzt wird, ist dann aber irgendwie ein 0.5% oder sowas. Ich weiß nicht, wer das macht, das müssen irgendwelche Bots sein oder sowas.
Genau, Bots oder Proxys oder,
ja. Ganz, ganz strange.
Also ein signifikanter Anteil auf jeden Fall. Es gibt eigentlich kein Argument mehr zu sagen, aber der Aufwand im Verhältnis zum den Leuten, die wir damit erreichen können, das ist...
Der Aufwand ist ja auch nicht, also im Nginx ist der Aufwand genau ein Wort in der Konfiguration mehr, nämlich HTTP2. Da musst du noch ein Leerzeichen davor setzen. Und das war's. Also es ist total wirklich einfach geworden. Die SSL-Geschichte ist knifflig, das war schon immer knifflig, ist aber jetzt auch mit, wie heißt das nochmal, Let's Encrypt, wirklich einfach geworden für die Standardfälle. Und es ist ein ganz einfaches Tool, mit dem ich viel rausholen kann. Mir auch tatsächlich auf dem Server Ressourcen einspare. In dem Moment, wo der Server weniger Auslastung hat, also eine Verbindung schneller fertig ist, kann er schneller eine andere Verbindung wieder aufbauen. Also ich habe da durchaus auch Gewinne auf dem Server.
Mhm. Was ist so das Zweite neben HTTP2, was du immer wieder siehst, immer wieder machen musst, den Leuten wieder erklären musst?
Das Aufräumen von Sachen, die gar nicht mehr benutzt werden.
Also dieses Beispiel 2-3 jQuery-Versionen und...
Oder auch nochmal CSS-Sachen, wo keiner mehr weiß, wofür sie da sind.
Ballast.
Ja, die alle vom Browser ja initial geladen werden. Also der Browser weiß ja nicht, ob er das CSS braucht oder nicht.
Ja.
Er muss es laden komplett und kann erst dann anfangen, wenn er alles hat. Also es gibt den DOM und den CSS-DOM und ich brauche beides. Vorher kann ich nicht rendern. Ich kann anfangen zu rendern ohne eine Grafik. Das funktioniert, aber ich brauche das CSS. Und da gibt es unheimlich viel Altlasten.
Hast du da irgendwie so dann Tools, um rauszufinden, wo man am besten löschen kann? Oder geht man das einfach durch und überlegt sich, brauche ich das noch, kann das weg?
Da musst du tatsächlich Stück für Stück durchgehen. Okay. Also es gab mal so eine Modewelle, da war ich auch mit dabei. Ich habe schon vergessen, wie es heißt. So ein fertiges Web-Performance-Kit für Apache und für Nginx.
Mod-Page-Speed meinst du?
Mod-Page-Speed, genau. Da habe ich auch am Anfang gedacht, ach super, alle Probleme, einfach gelöst.
Genau, eine Zeile.
Eine Zeile, das ist so eine Art Wunderkiste, wo man eine HTML-Seite reinschmeißt oder auch Grafiken reinschmeißt, alles reinschmeißt, CSS, JavaScript und die analysiert das dann und haut dann die optimierte Version raus. Erstmal bin ich heute auf einer anderen Ebene unterwegs. Also das, was das kann, das hilft mir nicht mehr.
Ja.
Weil es einfach viel zu grob ist. Und ich habe auch schlechte Erfahrungen gemacht, dass ich mir dadurch wieder ein Performance-Bottleneck reingeholt habe. Mhm. Also dieses initiale Versprechen, nimm Mod-Page-Speed und alles wird gut, hat sich für mich nicht bewahrheitet.
Liegt das daran, weil du schon 10 Schritte weiter bist? Ja. Also würdest du sagen, das ist jetzt nur, also das ist vielleicht doch interessant für Leute, die da jetzt gerade mit anfangen, um so ein bisschen selber schon mal Feuer zu löschen?
Gute Frage. Ja,
die sollen einfach dich direkt anrufen wahrscheinlich. Ne?
Soll mir bitte eine E-Mail schreiben, ja. noch besser. Ich bin heute versucht zu sagen, Mod PageSpeed ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Kann das Problem nicht lösen.
also was sie ja machen, für die, die das halt nicht kennen, das ist ja, also zumindest die Sachen, die ich jetzt weiß, ne, so irgendwie dieses Minification-Zeug, ne, irgendwie JavaScript-Minification, CSS-Minification, darauf achten, dass irgendwie das mindestens mal mit GZIP mindestens mal komprimiert wird und irgendwie, ich weiß nicht, ob die nicht mit Bildern resizing, können die, glaube ich, auch irgendwie on the fly machen. Ja. Also solche Sachen, die, sag ich mal, wenn man ein Greenfield-Projekt irgendwie startet, so from scratch, wo man dann irgendwelche Prozesse und Pipelines hat, die das irgendwie alle schon vorher machen, so das quasi so als Zwischenstück um.
Das Problem, was man dann häufig hat, ist, wenn man mehr als einen Server hat, und die meisten haben halt mehr als einen Server, dann musst du halt irgendwo noch ein extra Memcache nur für Mod Page Speed bauen. Und damit die Server sich alles auf dieser Mod Page Speed Ebene synken können. Und also es ist ein nicht trivialer Aufwand denn mehr.
Ja, deswegen frage ich, ob das vielleicht für die ist, die irgendwie was machen müssen, noch sinnvoll ist, oder also ab welchem Punkt
okay, das quasi unsinnig wird. Also die Frage stand ja eben im Raum, was soll man machen? Das erste war die URL, die ich eben gegeben habe. Das zweite wäre, mit Kraken.io oder einem anderen Dienst alle Grafiken optimieren.
Das wäre dann die Kategorie Ballast entfernen.
Genau. Dann schauen.
Das ist für Bilder im Übrigen, für die, die es nicht kennen, Bildoptimierung.
Also ja, genau, das ist so ein Bild, ich glaube sogar eine deutsche Firma ist das.
Ja.
Wahrscheinlich in Berlin.
Ja, ich glaube,
also Webfirmen in Deutschland müssen in Berlin sein. Ja. Ich weiß gar nicht, wie wir das hier am
Rhein. Das war ein Office in Berlin, definitiv.
Also, wie wir das hier am Rhein aushalten, das ist mir immer ein Rätsel. Und die haben ein schönes Webinterface, da kann man einfach eine Grafik reinziehen, dann wird die optimiert, kann man auch sagen, soll das oder nicht oder wie auch immer, kann das selber ein bisschen rumschrauben, aber das ist an sich extrem einfach zu benutzen. Und da würde ich dann alles reinpumpen und gucken, wie groß ist die Ersparnis. Das ist meistens schon ziemlich was. Und dann der nächste Schritt wäre halt nur CSS laden, das ich auch wirklich brauche.
Mhm.
Und dann geht es wirklich ins Eingemachte. Also das sind dann keine kleinen Sachen mehr. Da musst du dir angucken, okay, habe ich jetzt ein Problem auf der Webseite oder habe ich ein Problem auf dem Server?
Okay.
Wenn der Server, und das ist jetzt wieder nichts Besonderes, über eine Sekunde braucht, um die Seite überhaupt für sich selber zu generieren, also nur das HTML zu generieren, ja, die Sekunde kann ich ja auf der anderen Seite nie wieder einsparen.
Ja, die ist halt einfach weg.
Ne? Die ist weg. Es
sei denn, du brauchst 10 Sekunden zum Rennen, dann hast du vielleicht dann...
Ja. Also das, nur als Seitengeschichte, Google macht es ja so, dass die sagen, jemand sucht jetzt nach, sagen wir mal, Stefan Wintermeyer. Dann haben die schon bei der Eingabe, also bei der Abfrage dieser Suche, eine ziemlich genaue Vorstellung, wie lange die Suche dauert. Und dann schicken die schon mal den ersten Teil der HTML-Seite raus.
Von ihrem Suchergebnis jetzt? Also
ohne das Suchergebnis. Mhm. Also die sagen sich, okay, wir wissen, wie TCP Slow Start funktioniert. Da kommen wir nicht drum rum. Wir können das TCP-Protokoll nicht verändern. Wir können aber schon mal vorher was raushauen. Das ist bei Rails, gibt es das auch, das ist dieser Flash-Mechanismus, dass ich einfach Sachen raushaue, sobald sie fertig sind. Und bei der Seite, bei Google wäre es halt der Header von der Seite. Und sobald ich das Suchergebnis habe, bei denen, ich sage jetzt mal 300 Millisekunden, danach schicke ich den Rest raus. Das ist natürlich für uns Normalsterbliche ein technischer Aufwand, den keiner leisten kann, aber die machen das, weil sie wissen, es bringt mehr, also es bringt eine bessere Conversion-Rate. Ja. Fertig. Bei den meisten meiner Kunden ist es tatsächlich so, dass die oft über eine Sekunde brauchen, um die Seite zu generieren. Und dann muss man halt gucken, okay, liegt es in der Datenbank, liegt es am, ist es irgendwo im Rails drin, was weiß ich. Das ist dann auch nicht mal das Rails-Projekt, das kann auch ein PHP oder Java oder sonst was sein. Also da ist denn eine sehr große Bandbreite.
Und so Sachen wie irgendwie gucken, ist Kompression an, also diese Basiskonfiguration checken, kommt das nicht mehr vor? Oder?
Das kommt, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann das letzte Mal war. Das kommt nochmal vor.
Okay, aber das ist einfach eigentlich gesetzt, ja.
Das ist ja in der Regel auch relativ einfach zu überprüfen, ne? Das ist so, das
also, ist, also interessant wäre jetzt, ob das noch vorkommt.
Ach so. Es kommt vor, meistens, wenn man irgendwie ohne CDN arbeitet und noch irgendwo Assets reinlädt. Ja. Denn es ist häufig so, dass dann gerade auf diesem Asset-Server vergessen wurde, das noch zu aktivieren. Aber häufig ist, falsche Aussage, nee, es passiert relativ selten.
Okay.
Weil die meisten Web-Server in der Default-Konfiguration das alles schon drin haben.
Okay.
Das ist kein Issue mehr.
Also nachdem man irgendwie diese Basissachen, die du jetzt genannt hattest, also erstmal überhaupt gucken, wie langsam ist es, da so ein Bewusstsein für entwickeln, ja. Die Bilder klein machen, HTTP2 anmachen, dann geht es schon ans Eingemachte.
Genau, direkt. Und was noch einfach ist, in einer gewissen Art und Weise, ist, wenn ich auf HTTP2 umstelle, dann macht es keinen Sinn mehr, ein CDN zu benutzen. Ein CDN macht Sinn, wenn ich jetzt Netflix bin oder Microsoft oder Apple, wenn ich Daten weltweit verteilen muss, weil ich das sonst einfach gar nicht anders hinbekomme von der Verbreitung. Wenn ich aber jetzt eine 0815 Webshop-Seite habe und ich mache das CDN, weil es bei HTTP 1.1 performanter war, dann ist das bei HTTP 2 der falsche Weg. Weil HTTP 2 macht nur noch einen Kanal auf zum Browser, der wird maximal geöffnet und dann will ich alles über diesen einen Kanal raushauen und nicht über mehrere Kanäle und auch nicht von verschiedenen Servern, sondern es soll alles von der gleichen IP-Adresse kommen. Und das ist dann schon oft schwieriger.
Okay.
Ist aber ein großer Performance-Gewinn, ohne dass ich da irgendwas anderes machen muss. Das hängt dann einfach mit den TCP-Slow-Start-Problemen zusammen.
Mhm. Okay. So, und dann geht's ans...
Dann geht's ans Angemachte, ja.
Okay.
Dann will man das Buch lesen.
Also, okay.
Ja.
Aber du machst dann im Grunde technologieunabhängig diese Web-Performance-Probleme.
Ja, ja.
Es gibt dann so ein bisschen Hints, hier guckt mal danach, guckt mal, was mit eurer Datenbank ist. Und das geht dann auch technologieunabhängig. Oder wie? Wie machst du das?
Ja, also Web-Performance-Optimierung ist prinzipiell technologieunabhängig. Ich habe halt den großen Vorteil, dass ich halt in der Ruby und Rails-Community deutlich sichtbarer bin als in der Java-Community.
Ja.
Deswegen kommen halt sehr viele Projekte aus diesem Umfeld, aber ich mache das unabhängig von der Programmiersprache darunter.
Ja, oh, okay.
Am Ende des Tages machen sie halt alle Web, ne, so, und müssen mit irgendwelchen Datenbanken sprechen, müssen Sachen ausliefern.
Genau.
Das ist, ja, ist ja dann die Frage, wie viel man dann eben konkret im Code unterstützen kann, Probleme zu identifizieren. Das ist wahrscheinlich bei Ruby on Rails Projekten sehr viel deutlicher ausgeprägt dann bei dir als bei einem Java-Projekt.
Ja.
Aber okay, wenn man es geht ja dann oft dann darum, die Probleme überhaupt identifizieren zu können.
Ich kann mich auch nicht da hinsetzen und sagen, so, ihr habt jetzt 10 Jahre programmiert und ich setze mich jetzt alleine an meinen Laptop und fix mal euer ganzes Projekt. Das geht ja gar nicht.
Ja.
Also ich komme ja als Externer da rein, ich habe das Projekt noch nie gesehen. Ich bin ja darauf angewiesen, dass ich jemand zur Seite habe, der mir sagen kann, wo was liegt. Und mit dem ich das dann zusammen mache. Und dann wird es dann halt, dann werden einzelne Issues aufgemacht, dann wird das Stück für Stück abgearbeitet.
Ja.
Aber das machen ja immer die lokalen Programmierer.
Naja. Also für dich, deine Aufgabe ist dann eher so, die Probleme identifizieren, auch so ein bisschen priorisieren, was man macht mal als erstes.
Genau.
Wo guckt ihr vielleicht am ehesten jetzt erstmal drauf, bevor ihr da irgendwie Code optimiert? Schaut doch mal, die Datenbank ist ja langsam, vielleicht guckt ihr erstmal da.
Genau.
Okay.
Ja.
Ja, sehr, sehr spannendes Umfeld. Jetzt ist ja schon ein paar Mal so ein anderes Projekt gefallen. Wie hieß das noch?
Wie es der Zufall will.
Genau.
vutuv.de.
Ja, bevor du irgendwas darüber sagst, wie seid ihr auf diesen Namen gekommen? Oder gibt es überhaupt eine Background-Story zu dem Namen?
Ja, natürlich.
Ich habe noch keine gefunden.
Es gibt immer eine Background-Story. Es kommt aus dem Pidgin-Englisch. Ich habe das in Papua-Neuguinea gehört und habe das dann quasi mir so lautmäßig ins Deutsche übersetzt. Der englische Begriff, der am meisten, so Matchmaker, wäre sowas, das am ehesten reinkommt. Aber ist jetzt kein Buch, was ich im Pidgin-Englisch-Wörterbuch nachschlagen kann. Ich glaube, es gibt doch gar keins. Pidgin-Englisch ist ja sehr... Wie komme ich da wieder raus? da gibt es ja sehr viele verschiedene Varianten von. So.
Okay.
Worum geht's denn da? Was ist das?
LinkedIn und Sing in gut.
Also ohne Blinken und dauernd Invitations und Notifications.
Genau.
Ohne
Ende. Also okay. Der Start war sicherlich, dass mir diese ganzen E-Mails auf den Nerv gegangen sind.
Ja.
Diese ganzen, du musst aber unbedingt deinen Premium-Account haben, um irgendwas Larifari-mäßiges zu machen. Und das ist mir dann irgendwann so auf den Nerv gegangen, dass ich gesagt habe, das kann ich besser. Und am Anfang habe ich es auch völlig unterschätzt, so wie wir alle Projekte unterschätzen. Ich habe gesagt, ich habe mir so gedacht, naja, so kompliziert kann das ja nicht sein. Da brauchst du ein User-Model, dann brauchst du dies und das und jenes.
Ein bisschen Scaffolding hier und da. Ein bisschen
Scaffolding, sagen wir mal 3-4 Wochen bis fertig.
Ja.
Hat deutlich länger gedauert.
Und wir wundern uns noch, warum IT-Projekte nie in Time and Budget fertig werden.
Ja. Und es ist schnell und es ist kostenlos. Das sind beides wichtige Kriterien, denn ich habe auch innerhalb des Projektes gemerkt, es gibt sehr viele Internet-User außerhalb Deutschlands, die überhaupt nicht den Zahlungsmechanismus haben, um was zu bezahlen. Mhm. Also wir haben einen Projektentwickler im Team, der ist in Simbabwe. Der hat eine sehr gute Internetanbindung, kann aber sich bei Amazon kein Buch bestellen. Nicht, weil die Amazon-Seite nicht laden kann, sondern weil er keine Kreditkarte hat und auch keine Kreditkarte bekommt. Okay. Ist einfach bei denen nicht populär, nicht so verbreitet wie bei uns. Ich wollte dem irgendwann mal einen Geldbetrag per PayPal überweisen. Geht auch nicht. Sagt mir PayPal, nee, nach Simbabwe kannst du kein Geld überweisen.
Bitcoin. Bist du verrückt?
Bist du verrückt, genau. Ja. Also. Und da ist mir zum ersten Mal richtig aufgegangen, das, was wir kennen, das Internet, in dem, was für uns tagtäglich ist, was ein sehr amerikanisches Internet ist, das ist für andere, hat für andere ganz große Hürden. Das mag einfach, das mag Ladezeit sein. Ein Großteil der Menschheit geht per Feature-Phone ins Internet. Also nicht per iPhone oder Android oder sonst was, irgendwas Neues, sondern ein relativ altes Feature-Phone, im besten Fall mit einem alten Opera Mini drauf. Mit einer langsam 3G oder noch schlimmeren Verbindungen. Am Ende der Welt. Und das ist deren einziger Internetzugang.
Ja.
Das ist nicht so, dass die, wir haben alle ein Handy und haben aber alle auch einen Laptop oder einen Desktop oder sonst was. Für uns ist das Handy einfach praktisch, dass man da drauf surfen kann. Aber das ist nicht unsere einzige Internetverbindung. Für die meisten Internetnutzer der Welt ist es aber so. Und die können dann nicht, also zum Beispiel jetzt in Simbabwe ist es so, wenn der eine LinkedIn-Seite aufruft, also ein einzelnes LinkedIn-Profil, dann kostet denen das mehr als 50 Cent
Euro. Krass.
Ja, vielen Dank, LinkedIn. Ja, das muss ich sich mal vorstellen. Ja, also wenn man das mal so im Hinterkopf hat. Also
wegen Datentransfer, ne? So
genau, und, die kaufen sich die, das sind Prepaid-Pläne und die kaufen sich das Internet in $10-Stücken.
Ja.
Und wenn du so im Internet agierst, dann wird auf einmal, also dann agierst du einfach anders. Und das sind Sachen, die ich beide mit Bluetooth angehe, nämlich, dass ich einfach sage, okay, wir benutzen extrem wenig Datenpakete. Wir sind ganz, ganz schmal. Also das Ziel ist immer, mit 28 Kilobyte aufzukommen. Das klappt nicht immer, aber das ist das Ziel.
Auch wieder all in, ja? Also all mit in. Allen Profilbildern. Genau.
Und immer, also immer above the fold 28K.
Okay.
Darunter kann noch, also es ist ein Social Network. Logischerweise gibt es da Avatare und wir kommen da drüber. Wir kommen aber zum Beispiel nie in Dimensionen, wie jetzt andere agieren. Also 2 MB, das ist für uns, das ist unvorstellbar viel.
Ja. Above the fold, das ist ja, also ich bin da ja auch also frontendmäßig ja nur so halb versiert, wenn überhaupt man von versiert sprechen kann, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja mit dem Above the Fold ja gar nicht mehr so einfach durch diese ganzen verschiedenen Device-Größen und Viewports. Gibt's das, also gibt's das überhaupt noch? Weil ich habe auch schon Artikel gelesen, die behaupten, das gibt's eigentlich gar nicht mehr. Und wenn du von Above the Fold sprichst, was heißt das denn? Also wenn du, also ich vermute mal, ihr habt auch so eine responsive Design ja, wahrscheinlich.
Ja, für mich ist Above the Fold natürlich immer eine 80% Lösung. Ich weiß ja, du hast richtig gesagt, ich weiß nicht, wie groß der Bildschirm ist. Ich weiß nicht, was für eine Auflösung der fährt. Aber ich kann sagen, in 80% der Fälle reicht das jetzt aus. Das ist für mich dann okay. Above the Fold, der Begriff, woher der kommt, wisst ihr das?
Der, so,
von der Zeitung.
Ja, genau.
Ich habe die Zeitung ja, also das alte Zeitungsformat ist ja so, ich habe die Zeitung geknickt. Das ist der Fold. Mhm. Und dann Above the Fold ist das Titelbild der Zeitung, wenn sie im
auf dem Stapel liegt.
Genau, auf dem Stapel liegt. Das, was, wenn ich von oben drauf gucke, das, was ich als erstes sehe, das ist above the fold.
Das Wichtigste.
Genau. Und natürlich kann ich die Zeitung dann aufschlagen, sehe den Rest. Das ist aber bei der Webseite genauso. Wenn ich dann weiter runter scrolle, sehe ich den Rest. Wichtig ist aber, dass ich above the fold so schnell wie möglich habe. Und das ist das Ziel. Und das zweite ist halt dann kostenlos. Und das sind beides schwierige Sachen, die aber ineinander gehen, weil dadurch, dass wir so extreme auf Ressourceneinsparnis aus sind, kommen wir mit viel weniger Servern aus. Ich mag jetzt nicht sagen, wie viel genau weniger, aber es ist schon dramatisch.
Okay.
Und dadurch haben wir denn, wir kommen mit einer viel kleineren Serverfarm aus und können dann eben auch ein anderes Preismodell fahren, also eben rein anzeigenbasiert. Und das ist meiner Ansicht nach der einzige Weg, der da, ich meine, Facebook ist kostenlos, Google ist kostenlos, die leben alle von den Anzeigen. Und können damit ganz gut leben.
Das ist genau das, also das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, wie so das Modell dahinter aussieht oder ob es da ein Geschäftsmodell dahinter gibt, aber hast du ja im Prinzip ja gerade schon selber beantwortet, also ihr vermarktet da dann oder wollt, ich weiß nicht, ob, macht ihr es schon oder ist, also ihr vermarktet dann Werbe.
Ich habe aber noch keine S-Kasse bestellt.
Ach so.
Das ist jetzt noch so,
wir sind du bist nicht mit dem Tesla hier hingefahren.
Nee. Ich bin völlig untypisch für einen ITler. Ich habe sogar noch einen dieser schlimmen Diesel-Audis.
Oh je.
Aber nicht mehr lang. Nicht mehr lang. Die Anzeigen werden allerdings auch anders ausgeliefert, weil wir auf JavaScript verzichten. Das heißt, wir können gar nicht Google AdWords nehmen. Wir müssen die alle vom Server aus verteilen.
Ihr fällt das selber aus.
Genau.
Ja.
Also wir gehen da den extremen Schritt.
Auch wieder mit dem Ziel, alles so schnell wie möglich, alles so klein wie möglich, alles raus, was nicht absolut sein muss.
Ja, ihr könnt euch die Diskussion vorstellen, die wir auch intern haben.
Ja, das ist, glaube ich, spannend.
Wo mir jeder sagt, naja, also das eine Kilobyte oder die zwei Kilobyte, die können es doch so wirklich nicht sein. Und ich sage, doch, wir müssen überall sparen. Kleinvieh macht wahnsinnig viel Mist.
Ist natürlich auch sehr spannend für so eine Agentur, die sich spezialisiert auf Web-Performance, ne? Das einfach an so einem Projekt auch ins Extreme zu treiben. Ne?
Ja. Und aber das ist das ist so der Stand. Und ich gebe es zu, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Also ist jetzt nicht so, dass es dass ich da traurig am Rechner sitze, sondern es ist wirklich so, dass ich am Ende des Tages mich freue, wenn ich irgendwo noch was eingespart habe. Und die Performance ist, glaube ich, die Web-Performance der Seite ist deutlich schneller als was LinkedIn und Zing machen. Und das ist so auch der Weg, den wir weiter einbehalten wollen.
Kann man ja mal bei webpagetest.org eingeben, das ist schon.
Können wir auch einfach auf dem Handy ausprobieren.
Erstaunlich, ist, ja. Inwiefern ist das? Also, du hast gesagt, das ist gestartet, weil dir die E-Mails auf den Nerv gegangen sind. Inwieweit ist das mittlerweile auch so ein Projekt, um einfach Techniken auszuprobieren, um dann auch in Kundenprojekten so ein bisschen mehr Erfahrung oder auch so eine Art Aushängeschild hier, Web-Performance, guck mal. Wir wissen, wovon wir reden.
Das ist ja immer im Hinterkopf mit drin. Egal, ob ich jetzt ein Spielprojekt habe oder ob ich jetzt wie Wutuf was mache, wo auch ein Business dahinter steht. Ich kann ja immer daraus was aus Kundengeschäft generieren. Ich kann ja nicht zum Kunden hingehen und sagen, ich habe schon mal gehört, da und da kann man das und das machen. Wisst ihr was, so probieren wir jetzt mal aus. Am offenen Herzen.
Mhm.
Sondern der Kunde erwartet ja, dass ich mir da vorher Gedanken drüber gemacht habe, dass ich das auch schon mal ausprobiert habe. Am besten sind immer Sachen, die man schon bei 10 anderen Kunden gemacht hat.
Ja.
Aber zumindest muss man sie selber gemacht haben. Und deswegen ist es da eine Win-Win-Situation.
Du schlägst also viele Fliegen mit einer Klappe quasi.
Ja. Und es ist halt
nicht Spaß, so ein Research-Projekt und im Idealfall.
Ja, und mehr als nur ein Research-Projekt, die ja immer so ein bisschen unter Laborbedingungen da vor sich hin existieren, sondern es ist halt mit echten Usern, Geschäftsmodell dahinter, man will auch Geld damit verdienen, das ist natürlich nochmal eine ganz andere
Qualität. Vielleicht auch ganz vor die Motivation, wenn das auch wirklich Leute benutzen und nicht nur
im
Labor das entstanden ist.
Genau.
Du hast aber noch gar nicht, also ich weiß es natürlich, aber du hast noch kein Wort darüber verloren, warum das denn jetzt so viel effizienter und schneller und...
Okay, erstmal...
Du hast bestimmt HTTP2. Komm, gehen wir mal kurz die Liste durch. HTTP2 war wahrscheinlich sowieso von Anfang an...
Ja, definitiv.
Von Anfang an gesetzt.
HTTP2...
Keine zwei jQuery-Versionen.
Null jQuery, wir benutzen kein JavaScript, nicht eine Zeile.
Geil.
Ja. wir haben Customized CSS.
Also kein Framework.
Das, also jedes Framework, also es gibt nur ganz wenige, der Namen ich schon vergessen habe, irgendwas mit Tiny. Also es gibt zwei, drei Sachen, wo CSS-Frameworks ganz, ganz klein gehalten werden. Unter 10 KB. Aber selbst das ist für uns schon zu viel. Dann auf dem Server, also auf der HTML-Ebene ist es so, dass wir, und das ist dann schon ein bisschen krank, uns Gedanken
jetzt
machen,
spannend.
Jetzt uns Gedanken machen, wie wird nachher die Kompression arbeiten?
Okay.
Dass wir sagen, okay, das ist jetzt unsere, das ist unser HTML-Code. Und wie wird der nachher komprimiert? Können wir durch eine andere Strukturierung
die Kompression,
Optimieren?
Das ist ja krass.
Das ist dann schon ziemlich krass, ja.
Okay.
Macht aber auch richtig Spaß.
Glaube ich.
Weil das ist denn, da weiß ich ganz genau, da sind wir denn an der absoluten Speerspitze. Das macht sonst keiner.
Ja.
Das ist das, was wir dann auf der Seite machen. Und das andere ist dann halt auf der Serverseite benutzen wir, ist alles auf Phoenix Framework und ist halt richtig, richtig schnell. Also wir brauchen für eine normale Seite, also so ein Profil, wenn es voll geladen ist, wenn es hochkommt, 20 Millisekunden. Und da muss schon viel drin sein. Also das sind natürlich sehr viele Abhängigkeiten. Also das ist mittlerweile ein relativ komplexes Datenbankmodell.
Mhm. Also nicht gecached, sondern also nicht,
das ist so ohne, null,
nicht kein Cache. Komplett statisch gecached, sondern
das ist die Seite komplett wird 100% neu berechnet. Und das sind von der, also 20 Millisekunden ungecached, da konnte ich bei Raids nicht mehr von träumen.
Also vor allem mit den verschiedenen vielen Objekten, die da drauf sind, ja. Und Referenzen und ja.
Und also ein Großteil der Seiten brauchen weniger als 10 Millisekunden.
Mhm.
Und
das ist dann auch Renderzeit mit drin, also alles der.
Das ist quasi Zeit auf dem Server, die wir brauchen.
Bis es dann
bis
ja, raus zum
also okay. Quasi bis zum Netzwerkinterface.
Ja. Ja.
Den Rest kann ich nicht beeinflussen, aber bis zum Netzwerkinterface.
Okay.
Was war die Größe der Seiten, die ihr erreichen wollt? 28
kb, also 20 Millisekunden Renderzeit, unter 30 Kilobyte.
Genau.
Daten, aber auch wieder da die blöde Frage mit Bildern und
ja. Alles, was above the fault ist.
Alles above the fault ist, ja.
Nach Kompression 28 Kilobyte.
Ja, klar.
Ja. So, das andere wäre.
Ja, also ja, vor allem mit Bildern, ja.
Klar. Ja. Aber auch bei den Bildern, also wenn ihr jetzt mal, du hast ja da gerade einen Browser da, geh mal auf die Wutuf-Seite, du siehst auf der ersten Seite ist ja auch ein Hintergrundbild. Und ja. Wer genau hinguckt, sieht ja gewisse Kompressionsartefakte da drin. Und da haben wir ja lang ausprobiert und überlegt, okay, wie kriegen wir es jetzt hin, dass wir auf der einen Seite das Hintergrundbild haben, was einfach optisch ein bisschen ansprechender ist, und auf der anderen Seite aber auch mit den 28K auskommen. Und dann haben wir halt, jetzt haben wir quasi intern so eine Art Wettbewerb nach Bildern suchen, die man so weit komprimieren kann, dass sie immer noch passen. Und das ist dann halt also das ist dann auch eine Aufgabe.
Ja, ja.
Weil 28 kb ist heute nichts mehr. Und das Bild an sich kann ich ja nachher nicht mehr g-sippen.
Ja, und vor allem mit diesen großen, emotionslastigen Hintergrundbildern, die dann irgendwie auch auf den Retinas in Riesenauflösungen noch halbwegs okay aussehen.
Genau. Und das ist so, das ist der Punkt, den wir da bewegen.
Das ist ja auch ein bisschen Yak-Shaving zwischendurch, oder? So, wie kriegt man das noch so?
Alles Yak-Shaving, ja, definitiv.
Sehr gut. Was ich auch gesehen hatte, das hat es nämlich auch gar nicht erwähnt als Maßnahme, die man irgendwie schnell ergreifen kann, aber wenn ich mich richtig erinnere, macht ihr auch sehr viel Inlining, wenn ich das richtig gesehen habe. Also mit auf der Profilseite habe ich das, glaube ich, mal beobachtet, also dass ihr also gar nicht hingeht und dann die Avatar-Bilder, die dann erscheinen, irgendwie extern laden, also sei es jetzt CDN oder direkt halt lokal, sondern ihr hingeht und dann so eine Base64-Kodierung, ist das, glaube ich, so eine Data-Resource direkt in das Markup reinschreibt.
Also mehrere Gründe. Erstmal, wir haben noch nicht die Möglichkeit, ressourcenmäßig verschiedene Sachen auszuliefern. Also wir können jetzt nicht sagen, der hat HTTP 1.1 und dann liefern wir das aus und der hat HTTP 2 und dann liefern wir das aus, sondern wir müssen das Gleiche an alle ausliefern. Das kriegen wir momentan weder auf der Serverseite bezahlt noch programmiermäßig bezahlt.
Warum wäre das relevant mit den Bildern?
Weil ich bei HTTP 2 einen Kanal habe, auf den ich die Bilder hinterher schicken kann, ohne dass es mir wehtut.
Also das du bräuchst das Inlining dann nicht mehr an
der Genau, Stelle, ich brauche das Inlining dann nicht mehr.
Okay.
Und das zweite ist, dass ich das, das ist das erste Datenpaket, also die 28K kommen daher, dass das erste Datenpaket, was ich benutzen kann, das davor Datenpaket, das 14KB Datenpaket, brauche ich für die SSL-Verschlüsselung. Da kann ich leider nichts mehr reinmachen, das ist weg.
Ja.
Und dann habe ich das zweite Paket gefüllt und da haue ich so viel rein, wie es geht. Also selbst nehmen wir jetzt mal an, eine Seite wäre jetzt nur 10KB groß. Und ich habe aber das 28KB Frame, dann haue ich den Rest mit rein.
Weil das geht ja eh über die Leitung.
Genau. Das ist, es, ich habe keine Ersparnis dadurch, dass ich da weniger mitschicke.
Okay.
Es gibt so Sprünge da immer drin. Also das,
es sind immer Treppenstufen,
ja.
Genau.
Ja.
Und eine Stufe ist halt 14, die nächste ist bei 28 und so weiter, immer verdoppelt.
Ja.
Und ich versuche immer die Treppen an sich voll auszufüllen. Und deswegen ist das alles, also ist für Above the Fold alles geinlined. Da ist dann so ein kleiner Graubereich, weil wir nicht wissen, wie groß der Bildschirm ist und so weiter, wo wir dann einfach sagen, gut, bei den Avatars, also momentan gehen wir da mit dem ganz groben Kamm drüber und sagen, das gucken wir uns ja nochmal später an.
Ja.
Wenn das jetzt ein bisschen über 28K ist, dann geht die Welt nicht unter. ja. Und wenn es andersrum, wenn wir da drunter sind und wir könnten aber noch ein weiteres reinbauen, geht die Welt auch nicht unter. Also das machen wir im Laufe der nächsten Phasen. Wir werden auch nochmal bei der Bildkomprimierung nochmal nochmal ein bisschen rumschrauben. Aber es ist tatsächlich so, dass wir sehr viel inline.
Ich meine, Avatare sind ja aus zweierlei Hinsicht ja, glaube ich, ganz interessant. Zum einen sind sie ja in der Regel nicht groß, also die haben ja, ja. Keine große Dimension, deswegen kann man sie wahrscheinlich auch in relativ wenig Daten irgendwie abbilden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich halt sehr, sehr viele davon potenziell. Ne? Du weißt halt, also du hast halt nicht das Ding, wo du so ein Logo, was halt auf allen Seiten gleich ist, wo du profitieren würdest davon, dass der Browser das als dedizierte Ressource irgendwie cachen könnte. Das hat man ja bei Avataren ja deutlich weniger, ne? Weil bei jedem Sprung hast du natürlich potenziell einen
größeren Satz ganz, von. Aber ganz klar, wenn mir jetzt irgendwie, wenn jetzt morgen ein VC anruft und sagt, hör mal, tolle Idee, hier hast du Geld, dann würden wir zwei verschiedene Versionen ausrollen. Eine für HTTP 1.1 und eine für HTTP 2. Weil nur so kriege ich für beide das wirklich Optimum raus. Ja. Aber wir sind schon auf so einem hohen Niveau unterwegs, dass ich jetzt da keine Bauchschmerzen habe. Das ist, das wäre nur noch wirklich
eine Stufe mehr.
Also es ist halt wirklich abgefahren. Du, also jetzt hier, gut, wir sind auch gesegnet mit einer 100 Mbit-Leitung hier, Glasfaser und so, aber das ist schon echt abgefahren, in 50 Millisekunden die ganze Seite halt zu haben. Das ist halt so Google-Startseitenniveau, was so die Auslieferungszeit halt angeht.
Und der Effekt soll halt auch der sein, dass wir haben ja dieses Skill-System, also in deutschen Fähigkeiten, dass ich ein Skill oder mehrere Fähigkeiten angebe bei mir. Und dann kann ich auf diese Skills draufklicken und dann sehe ich halt andere mit den gleichen Skills. Und dann kommt wirklich so eine Art, ich schaue mir wie in einem Katalog den Katalog an und springe so im System hinher und sage, ah, jetzt der und der und der und der macht auch Ruby und Rails, was macht der sonst so? Und als nächsten Schritt wollen wir da jetzt noch Orte mit reinnehmen, dass wir sagen, ich gucke jetzt mal nach PHP-Leuten in Köln.
Mhm.
Und dass man da wirklich so ein natürliches Nachschlagen haben, also im Moment, dass man wirklich sucht und braust.
Mhm.
Und das funktioniert nur dann, wenn es wirklich schnell ist. Weil wenn du auf jede Seite warten musst,
ja, dann macht das keinen
Spaß. Dann macht das keinen Spaß mehr. Das muss sich möglichst nativ anfühlen.
Ja.
Ich meine, das ist ja der Grund, warum es heute so viele JavaScript-Applikationen gibt, die versuchen, das nativ von der Geschwindigkeit zu machen. Das war auch für mich der erste Ansatzpunkt. Also als erstes vor über einem Jahr habe ich gedacht, ich mache das mit einer Ember-Applikation. Also ich mache das Backend in Rails und dann oben drauf Ember. Nur wie ich denn, ich habe also auch mehrere Prototypen davon gebaut, Und dann ist mir sehr schnell aufgefallen, dass ich damit zwar, wenn der hier schon mal drauf ist, ein gutes Ergebnis habe, aber initial dauert es einfach viel zu lange. Ich kann eine Ember-Applikation nicht innerhalb von einer Sekunde auf dem Browser darstellen. Das geht einfach nicht. Und
Befürchte ich auch, da kommen ganz viele E-Mails von aufgeregten Menschen.
Natürlich geht das, da kann man ja serverseitig das vorrendern.
Da werden bestimmt ganz interessante Diskussionen entstehen.
Ja, ja.
Ja. Auf jeden Fall ist das, wir gehen einen extremen Weg. Auf JavaScript ganz zu verzichten, ist ein extremer Weg. Der hat uns jetzt aber auch Sachen geöffnet.
Ja, aber wenn man dann halt so schnell ist, wie du sagst, dass man einfach weiterklickt, dann braucht man das ja auf einmal alles ja. Gar nicht mehr.
Ja, genau, das ist der Punkt. Wenn du erstmal diesen magischen Schritt gemacht hast, dann brauchst du das nicht mehr. Was wir natürlich nicht können, wir können keine Animationen machen.
Ja gut,
CSS kann da auch.
Also das, was CSS kann, das machen wir schon. Ja, ja. Also bei den Flash-Nachrichten benutzen wir
CSS. Da gibt es ja schon sehr viel Potenzial, was man ja auch rein mit CSS machen kann. Also.
Aber es ist ja auch gleichzeitig also so eine Applikation, so ein soziales Netzwerk, das lebt ja auch nicht von Animationen. Das sind ja mehr so kleine Gimmicks und da kann man ja auch einfach weglassen.
Ja, aber man muss sich immer wieder, wir sind ja alle dran gewöhnt. Also es ist schon immer für uns ein Ding, dass wenn wir was überlegen, dann ist das was anderes, wenn du den ganzen Werkzeugkasten vor dir hast.
Ja.
Oder wenn du sagst, ich habe aber nur einen Schraubenzieher.
Ja, also ich finde das ein sehr, sehr interessantes, Experiment in Anführungszeichen ist ja
mehr
als ein Experiment, aber also die Möglichkeit zu haben, das tatsächlich in einem echten Projekt zu machen und sagen, okay, wir schränken uns massiv ein und gucken, wie weit wir damit kommen. Und man kommt offensichtlich extrem weit.
Ja. Und es hat das Ganze hat jetzt noch diese Woche noch einen sehr positiven Seiteneffekt gehabt. Nämlich, wir sind jetzt im Free Basics Programm von Facebook drin. Das ist dieses internet.org.
Ja.
Da sind.
Das ist so ein Zero-Rating-Angebot, nennt man das,
glaube ich. Genau, Zero-Rating-Angebot. Also, es sind Leute in meistens Entwicklungsländern, die kostenlos Internet auf ihr Handy bekommen. Mhm. Das nennt sich dann Free Basics. Und das sind ganz spezielle Seiten. Also, da muss man sich bei Facebook für anmelden, dann kontrollieren die das. Da gibt es ganz, ganz bestimmte technische Voraussetzungen, unter anderem zum Beispiel kein JavaScript.
Okay.
Und deswegen gibt es auch insgesamt nur rund 2 Dutzend Seiten da drauf. Und wir sind jetzt die erste DE-Seite in dem System. Und das konnten wir nur deshalb machen, weil wir im Vorfeld schon durch 100 Reifen gesprungen sind. Ja. Für uns ist diese technische Schwelle bei Free Basics kein Problem mehr.
Ich wollte gerade ja noch gesagt haben, dass man ja, also du meintest ja vorhin, CSS kannst du ja nicht irgendwie so asynchron machen. Der Browser kann halt erst richtig anfangen zu arbeiten, wenn er halt auch den CSS-DOM halt aufgebaut hat. Bei JavaScript geht das ja theoretisch. Deswegen wollte ich eigentlich sagen, man könnte ja theoretisch so ein Progressive Enhancement ja durchaus machen, ohne quasi diese Geschwindigkeit halt zu opfern, weil der Browser es halt nachträglich machen kann. Aber nee, ist natürlich,
die Geschwindigkeit, die wir haben, die ist nicht mehr, bei Ember Fastboot und sowas, das sind alles Sachen, die deutlich langsamer sind als wir.
Nee, also ich meine also quasi das JavaScript, was du halt dann, wenn die Seite fertig geladen ist, halt asynchron auch nachlädst, um noch Dinge anzureichern. Das ist ja was du ja machen kannst, ohne die Performance der Seite halt zu beeinflussen. Ja. Die Grundvoraussetzung dafür ist ja, dass sie erstmal komplett ohne JavaScript funktioniert, die Seite, ne? Damit du quasi also ein reines. Das heißt doch Progressive Enhancement.
Ja,
Progressive Enhancement.
Plus, dass der Weg auch beim DOM-Rendern länger dauert. Also wenn ich kein JavaScript habe, gar kein JavaScript, ist die Seite schneller im Browser gerendert, als wenn ich ein bisschen JavaScript habe.
Ja, aber bin ich das auch falsch, aber der kann doch die Seite komplett rendern, wenn du das JavaScript so mit Defer und Async lädst, dann rendert er ja alles schon.
Der Browser muss, JavaScript hat ja die Möglichkeit zu sagen, stopp. Halt jetzt mal die Welt an. Ich lade jetzt mal was nach und ich mache jetzt mal im DOM rum. Mhm. Und das muss der Browser beachten. Deswegen kann der Browser nicht so laissez-faire agieren, wenn er weiß, irgendwo ist JavaScript drin. Sondern er muss anders agieren, als wenn gar kein JavaScript drin ist. Wir sprechen hier in einem Bereich von 50 Millisekunden. Also ist jetzt nichts, was irgendwie bei einer normalen Seite wirst du das nie merken. Aber es ist doch so, dass eine Seite schneller gerendert wird, ganz ohne JavaScript, als auch nur mit einer Zeile JavaScript.
Ich habe immer gedacht, dass dieses hier JavaScript Last plus Async das Problem halt genau nicht hätte.
Nee, das ist nur, das beseitigt viele Probleme der Vergangenheit. Aber
okay,
bestimmte Sachen bleiben drin.
Das ist auch krass, ne? Dass man sonst so, okay, das ist da unten ist jetzt viel schneller, ne? Wenn man dann in die Dimension, die ihr jetzt da mit Voodoo habt, vordringt, dann merkt man auf einmal, aha,
ja.
Da bleibt auch noch eine ganze Menge hängen. Das wäre dann quasi doppelt so lang, ne?
Genau.
Wenn es 50 Millisekunden ist.
Ja. Ja.
Das ist schon fast eine andere Größenordnung
Ja, das ist genau der Punkt. Also wir müssen auch bei neuen Features uns vorher fragen oder auch mitten in der Entwicklung fragen, okay, sind wir jetzt noch im Zeitbudget? Kriegen wir dieses Feature in unserem Budget unter? Und momentan ist es alles kein Problem, aber irgendwann wird der Punkt kommen, wo wir sagen, nee, das geht nicht mehr und dann müssen wir irgendwas anderes rausschmeißen.
Das ist ja auch, also ich finde es echt wirklich extrem spannend. Also zum einen ist es natürlich sehr spannend, so aus der Performance-Sicht, ne? Und dann halt so Sachen wie, ich strukturiere mein HTML-Markup so, dass es sich optimal komprimieren lässt, was schon echt extrem
ist. Das ist aber dann schon Nerd Level 10 hier für
das ist schon extrem, ja.
Der Regler geht bis 11, ne? Ich finde es halt interessant, was dann da, also ne, wenn man sich die Seite anguckt, die ist halt einfach sehr aufgeräumt, ne?
Ja.
Und das fällt halt alles hinten raus. Und dann auch diese Sachen, es wird dann ja der Zeitpunkt kommen, das Feature geht in das Budget, was man hat, nicht mehr. Was nimmt man raus? Ist das Feature so wichtig? Also man hat halt auf einmal auch noch ganz andere Effekte davon, außer dass es sehr schnell ist, sondern tatsächlich auch für den User positive Effekte. Ne? Eine sehr einfache Seite, die wahrscheinlich dann auch sehr gut zu bedienen ist, ne? Ein sehr fokussiertes Feature-Set. Ja, sehr, sehr interessant, was da so an Abfallprodukten quasi aus dieser Performance-Optimierung rausfällt.
Ja, also ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass wenn man mit einem eingeschränkten Toolset arbeitet, dass man sich dann mehr Mühe geben muss und im Endeffekt nachher aber das bessere Ergebnis rauskommt. Das ist beim Programmieren so, das ist beim Fotografieren ist genauso. Also
intensiver mit den Basics irgendwie beschäftigen muss, ne? was denn da eigentlich so dahinter steckt, um
das bessere Ergebnis. Du hast nicht so viel da und musst trotzdem das definierte Ergebnis erreichen, da muss man ein bisschen kreativer werden.
Ja.
Das ja, sehr spannend, sehr spannend.
Na, ich hatte eben noch irgendwas, wo ich gerade nicht mehr drauf komme.
Ich habe mich auf jeden Fall gerade angemeldet bei Voodoo.
Ja, das habe ich auch direkt erledigt. Ich glaube, dir folgt der Stefan dann nicht mehr automatisch.
Nee, ich habe wem ich automatisch folge, das kann man ganz einfach im Source Code nachgucken, weil der Code ist ja Open Source.
Ach, das wollte ich, genau.
Aha, das ist ein Open Source.
Ja, das wollte ich nämlich noch.
Aber es war so, am Anfang habe ich jedem gefolgt und das geht nicht mehr. Ich werde jetzt auch irgendwann mal, ich habe noch nicht die Zeit gefunden, das mal aufzuräumen, aber ich werde jetzt mal meine Followers und Dings mal ein bisschen entstauben.
Ja. Okay. Wie funktioniert das denn, Stefan? Open Source und trotzdem Geld damit, da kann ja jetzt ja jeder hinkommen und...
Ja, kann man. Ich bin der Ansicht, wenn Facebook heute seinen kompletten Source Code rausgibt, würden die morgen keinen Euro weniger Umsatz machen. Ich suche jetzt gerade mal hier den Lars Wolf, bist du das?
Nee, der sitzt da hinten.
Ah.
Sebastian.
Dann habe ich den. Hast du schon Skills eingetragen?
Nee, ich habe noch gar nichts eingetragen.
Ah, siehst du, du hast noch keine Skills eingetragen. Deswegen bist du nicht automatisch gefolgt worden von mir.
Ah, okay. Ja, okay. Und
nur wenn du Skills hast, bist du.
Und auch jetzt ist der Zeitpunkt auch schon zu Ende. Also, nur wenn du schnell agierst.
Ah, alles klar, okay. Das ist ja geil.
Aber Skills willst du gleich noch eintragen.
Ja, ich werde gleich alles noch ausfüllen. Ich wollte das jetzt
habe ich die Frage vergessen.
Ja, Open Source und warum.
Ach so, ja. Und, also ich bin nicht mehr so religiös wie früher. Open Source ist für mich heute einfach nur praktisch. Ich glaube nicht daran, dass mir jemand Code stiehlt. Wenn jemand Code stehlen muss, um sowas zu machen, dann bin ich morgen eh besser. Und wenn jemand besser ist als ich, dann kann das eh selber besser programmieren. Dann braucht es nicht zu klauen.
Ja. Für alle anderen ist es halt hilfreich zu lernen, ne?
Es ist hilfreich zu lernen, das ist hilfreich. Es gibt immer mal wieder Leute, die einen Bug finden oder ein neues Feature einbauen. Ja. Also jetzt vor ein paar Tagen haben wir einen Pull-Request gehabt, da hat jemand eine bessere URL-Validierung gemacht.
Ja.
Das hätten wir auch machen können, aber wir haben nicht dran gedacht.
Ja.
Und hat jemand gemacht und danke.
Na, ich glaube, also auch gerade mit diesem Mindset, ne, extreme Performance, irgendwie ein angesagtes, cooles, technologisches Unterbau, das lockt natürlich auch tendenziell viele Leute an, da auch ein bisschen weiter an dem
Markt zu schäfen.
Instrument dann.
Genau, das ist halt so, das ist wahrscheinlich ein. Und ich möchte euch noch ein Geheimnis verraten. Es ist auch einfach günstiger. Ich spare momentan durch das Open Source im Monat mindestens mal 500 Euro ein.
Allein, weil du kein privates GitHub-Repo brauchst.
Ich brauch kein privates GitHub-Repo. Ja. Das hätte ich jetzt noch, aber egal, ich brauche das nicht. Ich brauche keinen Travis CI-Account, der relativ teuer ist. Also ich habe einen, aber für Open-Source-Projekte ist es kostenlos.
Mhm. Ja.
Ich bekomme ein kostenloses Budget bei den Image-Optimierungstools. Ich habe noch so ein paar Sachen. Ich habe so unten auf der GitHub-Seite unten aufgelistet.
Dann hast du noch nicht die Leute eingespart oder die Personenstunden eingespart, die dir durch Contributions zugegangen sind, die du ja auch irgendwie als Unternehmer hättest bezahlen müssen.
Wobei, ich mache jetzt Open Source lang genug, dass ich weiß, ich kann nicht auf die Community zählen. Es kommt manchmal was rein, das ist gut, aber ich kann jetzt nicht sagen, ich bin drauf angewiesen. Das geht nicht. Also das hat noch bei keinem Open Source Projekt aus meiner Sicht nach geklappt. Es klappt, also es gibt Ausnahmen, Apache oder der Kernel, der Linux Kernel, das wären so Ausnahmen. Aber für die große Klasse der Projekte ist es so, du hast irgendwo ein Core-Team, das kümmert sich darum, das macht 99,9% des Codes und der Rest ist Augenwischerei.
Darauf wollte ich auch gar nicht hinaus. Ich meinte mehr so auf diese 500-Euro-Rechnung, selbst wenn da jetzt halt was weiß ich, 50 Stunden dazukommen von Leuten, die halt extra bisher schon weit über den.
Ja, es ist echt interessant, ne? Wenn man sich einfach davon in dem Gedanken freimacht, oh mein Code, der wird gestohlen und dann bin ich ja pleite, wenn jemand diesen Code hat. Was das dann für, also man, es klingt sehr befreiend, dieser Schritt.
Es ist, wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass jemand, der besser ist, der braucht es nicht.
Ja.
Und jemand, der schlechter ist, kann damit nicht genug anfangen.
Ja, weil es ist ja dann nicht nur der Code, der am Ende da existiert.
Ja, genau, es geht noch ein bisschen drumherum. Plus, wir programmieren ja morgen auch.
Genau. Ja, also das kommt dazu. Und dann, du hast den Betrieb von dem Teil, du musst es irgendwie vermarkten, diese Anzeigen müssen irgendwo herkommen, da muss sich jemand drum kümmern. Und überhaupt die weiteren Ideen für die nächsten Features da sich ausdenken, priorisieren, das passiert ja auch alles.
Ja. Deswegen, also für mich ist jetzt die Vorteile überwiegen und ich sehe, also das größte Problem, was ich habe, ist für mich welche Lizenz nehme ich?
Was hast du denn für eine genommen?
MIT.
Okay. Warum?
Weil ich die GPL nicht mehr mag. Ich habe früher GPL-Projekte gemacht und da war es häufig so, dass Firmen den Code genommen haben was verändert und haben es aber nicht zurückgegeben.
Kannst du sie ja dann verklagen.
Das ist ganz einfach. Nicht.
Wenn sie eine GPL-Violation haben, kannst du sie ja.
Ist es aber nicht. Wenn du jetzt GPL-Code von mir nimmst und veränderst den, ist es dein gutes Recht.
Genau, solange ich die Quellen wieder zur Verfügung stelle.
Nein, musst du nicht. Wenn du nur dein eigenes Projekt veränderst, musst du mir den Code nicht zurückgeben. Und das ist nämlich genau das, was ich bei der GPL so hasse.
Ach so, ich dachte, warum die meisten Firmen nicht so gerne GPL verwenden. Nee,
wenn du jetzt selber den Code wieder weitergibst, dann musst du das machen. Also GPL funktioniert in eine Richtung, das ist eine Einbahnstraße. Du musst du musst es nicht zwangsläufig zurückgeben. Wenn du jetzt was kompilierst und würdest Software an deinen Kunden weiterverkaufen und der Kunde würde bei dir den Code anfordern, dann müsstest du dem Kunden den Code geben. Aber wenn du Code bei mir holst und veränderst ihn, musst du nicht mir die Veränderung zurückgeben. Und das ist das, was ich bei der GPL super oft gesehen habe und was mir einfach auf den Nerv gegangen ist. Weil es natürlich so ist, dass man denn als Core-Team sich darüber ärgert. Das ist nur allzu menschlich.
Also ein falsches Versprechen wäre das dann.
Es ist der Geist der GPL wird nicht gelebt.
Ja.
Und beim MIT ist es so, da ist es mir egal. Ich habe das gleiche Problem, aber ich sage von Anfang an direkt, mach. Also es ist ein anderes Mindset. Ich sage einfach, du kannst damit machen, was du willst. Es ist mir völlig wurscht. Und dann kann ich damit, dann ärgere ich mich nicht mehr darüber.
Okay, verstehe.
Weil also bei der GPL ist es so, der GPL-Gedanke wird nicht gelebt.
Dann ist es einfach ärgerlich, wenn man sich dafür entschieden hat,
genau,
dass man das eigentlich leben möchte. Ja.
Und man kann dann selber auch nicht mehr zurück.
Ja.
Weil man hat sich ja selber schon GPL verseucht. Man kann nicht sagen, ich mache dann einen Tag später MIT.
Ja.
Die ist also der Zug ist dann abgefahren.
Gehst du dann auch so weit und guckst dir dann dir deine Dependencies an, ob die auch alle MIT-licensed sind?
Klar.
Das ist...
Ja, das geht ja nicht anders.
Ja, ich weiß nicht, wie viele es da gibt, die einfach irgendwelche Gems eintragen und keine Ahnung haben, was da hinten raus für eine... Also
dass die meisten Firmen und Einzelpersonen sich keine Gedanken um die Lizenzen machen, das ist mir bewusst.
Naja, also viele ist das halt auch dann hoch.
Ja, also klar, ja, ist so. Aber wie gesagt, deswegen ist einer meiner, also das der Hauptgrund, warum ich da keinen Bock mehr drauf habe, ist eben, nee, der Hauptgrund, warum ich MIT gemacht habe, ich habe halt keinen Bock mehr auf dieses negative Gefühl. Ich gebe den Leuten das einfach und sage, hier, mach, was du willst damit und dann ist es doch gut.
Muss man sich nicht ärgern.
Ja.
Okay. Das heißt aber, wenn jemand Bock auf ein Phoenix-Projekt hat, um das man sich mal anzugucken,
genau,
und zu sehen, das wie das so
läuft. Cool. Du kriegst ein vollständiges, lauffähiges Phoenix-Projekt. Ja. Also keine
abgefahrenen Sachen
drin. Und halt nicht so eine blöde Hallo-Welt-Beispielanwendung oder ein Tutorial, was halt irgendjemand mal gebaut hat. Du kannst halt mal richtig schön dich umgucken, wie kann man denn...
Ja, aber das ist, ob das Projekt jetzt dafür geeignet ist, um Phoenix einzusteigen, das
Also gar nicht so sehr für den Einstieg, aber einfach um mal so einen Eindruck zu bekommen, wie sieht das denn halt aus, wenn da halt ein bisschen mehr ist als ein Hallo-Welt.
Ja, es ist sicherlich interessant, aber nochmal für den Einstieg sind andere Projekte sicherlich besser geeignet, zu Sachen wie wenn wir irgendwelche Grafik inline,
ja,
das brauchst du sonst in der normalen Welt nicht. Und also wir optimieren an vielen Stellen und wir haben ja eine ganz andere Asset-Pipeline an der Stelle schon. Und da würde ich lieber irgendwas nehmen, was Vanilla ist.
Okay, also für jemanden, der man wissen will, wie so abgefahren Web-Performance geht, gerne reinschauen,
ja,
aber nicht als Best-Practice-Projekt für Standard Phoenix-App nehmen.
Hätten
wir das von mal gemerkt. Ja.
Und wer mitmachen will, gerne bitte ein Pull-Request einstellen und wenn wir denn sehen, dass das passt, laden wir auch gerne zu unserem privaten Slack-Channel ein.
Okay.
Wo ihr dann Entwicklungen macht, absprecht, euch nochmal abspricht über...
Gut, ja. Also jemand, der vielleicht jetzt zuhört und interessiert an Phoenix ist und das irgendwie beruflich da keine Möglichkeit hat, sich da zu realisieren, das aber gerne professionell nebenher zu machen, um sich da weiterzubilden.
Während der Arbeit nebenher?
Ja, wie das halt so ist. Es gibt ja oft sowas, ne, wo man dann sagt, ich hätte irgendwie da Bock drauf, aber mir fällt selber kein Projekt ein, ne, könnte ich nicht irgendwo mitmachen, wäre das was man sich angucken kann. Okay.
Ja.
Gut.
Ja.
Na dann, ich möchte ja ganz kurz an dieser Stelle darauf hinweisen, dass vor dem Gespräch es hieß, also 2 Stunden werden wir auf gar keinen Fall erreichen. Okay. Wir sind jetzt bei knapp 2 Stunden.
Es ist ja doch immer mehr, als man so denkt.
Es ist quasi der Geek schon nicht Klassiker, das habe ich schon so oft gehört.
Ja. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, das haben wir auch schon oft.
Gut. Ja, aber ich glaube, wir haben alles, oder? Also es war, ich fand es ein sehr interessantes Gespräch.
Ich danke euch für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
Ja, gerne. Ja, dann lass doch einmal das
Fußvolk wieder reinlassen.
Genau, und das geht dann auch jetzt zeitnah
Jahresende vor dem Kongress noch
in der Zukunft weiter.
Genau.
Also jetzt dieses Jahr wird es sicherlich keinen neuen geben, aber wir werden jetzt wieder weitermachen. Und vielen Dank an der Stelle Stefan für den Relaunch, der erste Gast nach dem Relaunch. Viel Erfolg mit der Agentur und mit Wutuf.
Danke.
Und wir hören bestimmt voneinander.
Genau.
Okay. Alles klar.
Tschüss.